Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 275. Ich bin Lukas und bei mir ist der Nino.
Servus.
Außerdem der Jan.
Ja, hi.
Der Olli.
Hallo.
Und der Tobi.
Hallihallo.
Ja, hi. Ja, einmal die ganze Besetzung, die ganze Crew zusammen. Ein bisschen unerwartet vielleicht. Das hat einen Grund. Ich werde mit dem Podcast aufhören und wir haben gesagt, wir setzen uns nochmal alle zusammen, dass wir das quasi nochmal, ja, dass ihr mich nett verabschiedet, was ich cool finde. Und ansonsten sprechen wir heute über Outcast in New Beginning, das der Tobi angespielt hat. Aber zuerst sprechen wir natürlich wie immer darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, wie sieht's aus? Was hast du außer Outcast gespielt?
Ja, jetzt Moment. Du hörst auf!
Ich bin auch gerade etwas.
Achso, ist das überraschend für euch jetzt? Oh,
ja. Nee, aber das war jetzt etwas, ich glaube, das musst du schon ein bisschen ausführen. Das ist,
achso, nee. Achso, ich dachte, da sprechen wir später nochmal kurz drüber. Ja, okay. Gut. Gut. Dann steigen wir damit ein. warum höre ich auf? Ich habe einfach gemerkt, dass das irgendwie mittlerweile mir alles nicht mehr so viel Freude bereitet. Also es ist halt alles sehr viel Arbeit. Gut, war ja immer eigentlich relativ Arbeit. Aber es war halt auch immer so, dass mir trotzdem das Aufnehmen noch Freude bereitet hat. Ich habe noch mich immer drauf gefreut und so. Und das hat irgendwie doch sehr nachgelassen. Und ja, ich hatte ja zwischendurch schon mal ab und zu so meine Probleme mit dem Podcast. Aber das war dann eher so ein, ich sag mal, persönliches Ding, wenn es mir vielleicht nicht so gut ging oder so. Aber jetzt ist es aktuell so, dass ich da tatsächlich trotzdem keine Lust mehr drauf habe. Ich spiele ja auch nicht mehr so viel, also es schwankt so ein bisschen. Ja, das ist im Grunde so das Ding. Also die Begeisterung ist leider nicht mehr so vorhanden. Und ich habe dann halt gemerkt, so, ja klar, habe ich dann trotzdem aufgenommen, weil, ne, ist ja so die Pflicht sozusagen. Und wir haben es dann ja auch gemacht. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so mit dem Enthusiasmus dabei bin und dann nebenbei schon mal irgendwie im Internet rumscrolle oder, keine Ahnung, mir was zu essen gemacht habe, was ich eigentlich bei Podcast echt komplett daneben finde, sowas zu machen. Und ja, der Enthusiasmus ist einfach nicht mehr so da, muss ich leider sagen. Und dann finde ich es halt nicht sinnvoll, zum einen mir das in Anführungsstrichen selbst anzutun und zum anderen halt irgendwie noch den Stiefel da runterzuspielen, obwohl es halt, ja, obwohl es irgendwie nicht so richtig ehrlich ist, finde ich. Also wenn man halt nur mit halbem Herz dabei ist, so finde ich, dann finde ich es nicht so sinnvoll. Und ansonsten sehe ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so in der Rolle des Podcasters, was so ein bisschen verschiedene Gründe hat, aber ja, sind halt viele Punkte, die so ein bisschen zusammenkommen. Aber wie gesagt, lässt sich so ein bisschen drauf unterrechnen. Der Enthusiasmus für das Thema ist nicht mehr so da, jetzt nach 6 Jahren. Jo.
Also Ich persönlich glaube, wir haben hier eine Yoko Ono-Situation. Und dass du gerade zu einer italienischen Geliebten abhaust, gib's einfach zu.
Ach, Nino, ich wünschte, das wäre so. Nee,
ja, ja, der Bizeps ist Lukas' Geliebte.
Ja, ist deine einzige. Küss
ich jeden Abend. Ja.
Solange du noch rankommst, ist er nicht groß genug.
Genau. Moment, worüber reden wir?
Ich bin auch gerade unsicher.
Ja, naja gut, ich meine, wir haben das jetzt 6 Jahre durchgezogen, was eh schon, also ich bin ja am Anfang davon ausgegangen, dass wir das 6 Monate machen. Insofern war das jetzt schon gut. Ich würde sagen, wir spielen hier den großen Zapfenstreich ein für den Lukas. Und wir bedanken uns natürlich für 6 Jahre Moderation, keine Ahnung, Hardware-Korrektiv. Dazu können die Hardware-Bruderschaft noch was sagen. Und überhaupt. Und ich würde dir einen Fruchtkorb und einen Blumenstrauß überreichen, wenn wir im selben Raum wären. Aber sind wir leider nicht, deswegen.
Ja. Musst du dir denken, ja? Musst du dir denken. Wir geben dir, so im Geiste übergeben wir jetzt für, als Gründer übrigens auch, ne? Wollen wir auch noch hervorheben, dieser Veranstaltung hier. Übergeben wir dir jetzt einen obstgedeckten Korb oder so, oder wie man das nennt. Naja, du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, das ist nett. Ja, ich bin ja trotzdem noch Teil der Community und ich bin ja auch immer noch hier auf dem Discord. Also ist jetzt nicht so, dass ich dann aus der Welt bin oder so. Und wenn es mal irgendwie ein Thema geben sollte, wo ich unbedingt drüber reden will, kann ich mich auch jederzeit bei euch melden. Dann kann ich auch mal wieder in einer Folge teilnehmen als Gast.
Was?
Nee. Das ist dann die Frage, ob wir das noch wollen.
Nein, es müsste rauskommen. Auf,
du darfst dann gerne anfragen.
Okay. Ja, okay. Genau. Ja, und dann schauen wir mal.
Ja. Das stimmt.
Die Schlüssel werden beim Verlassen des Bürogebäudes bitte ordnungsgemäß abgegeben.
Security würde ich rauseskortieren, Lara. Wenn die Musik nachher spielt, gehst du langsam bitte raus, gemäßigten Schrittes mit den beiden Herren da links und rechts bei dir.
Und du brauchst dich dann nicht mehr umgucken.
Ja. Nino wird wieder so, eher so Power-Sätzer aus dem beruflichen Umfeld.
Ja. Alles schon 100-mal gemacht.
Ja.
Der hat Übung. Ja. Deswegen ist er hier übrigens. Wir haben ihn nur eingeladen, extra für dich.
Ja. Falls sich die Leute jetzt fragen, wie es mit dem Podcast allgemein weitergeht, das ist eine gute Frage. Wir wissen es auch selber nicht so genau. Also wir haben jetzt gesagt, wir machen es so, dass wir, denke ich, schon diesen 3-Wochen-Zyklus, den wir ja schon hatten jetzt übers letzte Jahr, einigermaßen beibehalten werden. Wir haben so gesagt, naja, wir reden halt wahrscheinlich hauptsächlich dann drüber, wenn wir irgendwie was Cooles gespielt haben oder irgendwas, irgendwie das Bedürfnis haben, bei uns genug Leute haben, über was zu reden. Was, glaube ich, normalerweise schon so alle 3-4 Wochen der Fall sein dürfte, nehme ich mal an. Aber hier dann auch nochmal der Aufruf. Dadurch, dass wir jetzt natürlich, also weil der Lukas war natürlich immer unser News-Verwalter, sage ich mal. Der fällt damit natürlich weg und wir müssen auch gucken, ob das irgendjemand anders in der Form übernehmen kann oder will oder wie das weitergeht, das müssen wir schauen. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich weniger News machen werden, ist es halt umso wichtiger, dass wir dann über halt wirklich Sachen bereden, die gerade gespielt werden von Leuten. Und dadurch, dass wir ja auch nicht irgendwie ständig was Neues spielen, ist es natürlich umso wichtiger, dass dann, ja, wenn jemand in der Community ist und irgendwie was gespielt hat, über das er reden will, dann wirklich gerne melden und so, weil also wir brauchen quasi immer irgendwie Input für die Folgen dann jetzt. Also so reine News-Folgen, glaube ich, wird es nicht mehr geben, großartig.
Nee. Genau, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, macht ja mit den Abständen auch keinen Sinn mehr wirklich. Man kann noch mal gerne über so ein paar Themen sprechen, wenn irgendwie gerade so noch so halbwegs aktuell ist. Aber was andere Sachen angeht, so Neuvorstellungen und sowas und ähnliches, ja, da rufe ich auch dazu auf, beteiligt euch, ne? Meldet euch, wenn ihr was habt, kommt gerne rein. Haben ja auch einige immer wieder gemacht. Jetzt umso mehr, jetzt wo das dann hier doch ein bisschen kleiner geworden ist. Ist ja nicht so, dass ich mir auch nicht Gedanken gemacht hätte, wie es weitergeht, aber realistisch gesehen, ich war ja auch die letzten paar Mal schon gar nicht mehr dabei. Hat ja auch Gründe, ne? Mir geht's ja eh nicht, bisschen wie dem Lukas vielleicht auch so. Und das wird also ein bisschen dünne, würde man sagen. Vor allem, wenn wir noch halbwegs regelmäßig das machen wollen. Und wenn wir es nicht halbwegs regelmäßig machen, zumindest, dann sehe ich auch nicht, dass das irgendwie was wird. Ne? Also zweimal im Jahr weiß ich nicht, ob das so Spaß macht, so ungefähr überspitzt gesagt. Ne?
Ja, oder ob es sich dann überhaupt aufrechterhält, ist halt die Frage. Ne? Wie gesagt, ich meine, bei mir war es jetzt gerade in letzter Zeit zeitlich auch mal ein bisschen schwieriger. Ich muss auch gucken, wie es bei mir immer ist. Also manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Ja, davon wird es irgendwie dann abhängen. Das muss man echt sehen. Ich weiß nicht genau, Jan und Nino, wie ihr das seht, mit dem Hardware-Teil, wie wir es dann machen. Das müssen wir auch schauen.
Da haben wir jetzt schon auch traurig so Gedanken gemacht, ob ich jetzt anfangen muss, andere Spiele zu spielen. Ja, setzt mich ja nicht so unter Druck und hört mal mit diesem Trauergelabere auf.
Also Jan, da wird es schon richtig hart. Also wenn du was anderes als Tarkov spielen musst, Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Das ist schon richtig bitter.
Ja, wir schauen. Ich denke, wir schauen erstmal in Ruhe rein. Und natürlich bricht uns damit der Mensch, der immer die Vorbereitung gemacht hat und der ganze Quatsch weg, sowie die News. Aber wir schauen einfach mal und bleiben erstmal entspannt. Also ich denke, die nächste 3-Wochen-Folge kriegen wir schon hin und dann überlegen wir uns einfach mal, wie es zukünftig weitergeht.
So ist das. Und das Gute ist ja, dass der Discord eigentlich ja sowieso relativ unabhängig vom Podcast funktioniert. Also der wird sowieso erhalten bleiben, egal was ist. Und den Rest muss man einfach sehen.
Gut. Ansonsten rezitieren Jan und ich alle 3 Wochen einfach Gedichte deutscher Meister.
Ja. Ich möchte nicht sehr über Hardware gut. reden. Ich habe Gremlins, SSDs, machen komische Dinge und das sind alles komisch. Ich mache jetzt einfach den Lukas, ich ignoriere das Problem einfach, bis es so wie weg ist.
Ja. Sehr gut. So wird's gemacht. Ja, ich wollte mich aber auch nochmal bedanken, natürlich bei euch allen, weil ihr immer mit am Start wart und mitgemacht habt beim Podcast und auch bei der ganzen Community, alle, die da ihre Ideen mit eingebracht haben, ihre Beteiligung, einfach aktiv waren auf dem Discord oder geboostet haben oder Sachen verlost haben, oder einfach nur Feedback geschrieben haben, also wirklich alle, die sich da irgendwie mit eingebracht haben. Vielen Dank, sehr, sehr cool, muss man echt sagen. Wir haben Dezember 2017 haben wir die erste Folge rausgebracht, am 7. Dezember 2017, kann das sein? Oder war es 16?
Ja, grob hin, 17, ja. Ungefähr.
Okay, ja. Und ja, das war cool, dass wir das so lange geschafft haben. Und man muss dazu auch sagen, diese Reduktion, dass wir nur noch alle 3 Wochen Folgen gemacht haben, das ist ja auch auf meinen Wunsch entstanden. Und das fand ich auch schon cool, dass ihr da mitgegangen seid. Und eigentlich haben wir quasi meinen Arbeitsanteil damals schon reduziert. Ne? Also ich habe dann keine Cover mehr gebaut, da hat Jan dann mitgeholfen. Und generell habe ich den Aufwand generell reduziert, den ich betreiben musste. Und das fand ich cool, dass ihr alle gesagt habt, ja, können wir so machen, gehen wir mit. Ja, und jetzt halt mal gucken, wie ihr es dann macht. Aber ich werde es auf jeden Fall als Hörer und Teil der Community mitverfolgen. Ja.
Und nun zu den schönen Dingen. Wir schreiben eine neue Lukas-Stelle aus.
Was? Ja, ihr kriegt sogar dann das Klo-Rollen-Emoji, wenn ihr das übernimmt.
Was?
Nee, das nehmen wir dir weg, Lukas. Was denkst denn du?
Es wird umgeschrieben.
Ja gut, dann muss der Jan sich mal wieder in seinen Bastelkeller begeben und vielleicht noch ein bisschen dran tüfteln. Okay, das war es dann tatsächlich orgatechnisch, oder?
Weiß ich nicht, will noch jemand gehen?
Die Gelegenheit.
Achso, ich würde vielleicht gerne nochmal hervorheben, es gab natürlich hier kein böses Blut oder so innerhalb der Crew, deswegen bin ich auch froh, dass ihr alle nochmal dabei seid. Ich kann mich nämlich selbst erinnern, dass ich manchmal als Podcast-Hörer dann mitbekommen habe, dass irgendwelche Podcasts aufgehört haben, wo natürlich immer als Außenstehender die Gründe vielleicht nicht so ganz klar sind oder man nicht genau weiß, wer hat das jetzt verursacht oder so. Aber hier will ich nochmal klar sagen, ne, es ist natürlich auf meinen Wunsch hin, weil ich sage so, ja, nee, ist irgendwie nichts mehr für mich und ich fühle mich damit nicht mehr so wohl, mache mir nicht mehr so viel Freude. Und das war jetzt nicht, weil es irgendwie Stress gab oder so intern.
Ja, red das ruhig ein, ja.
Das ist okay, Lukas. Muss keiner wissen.
Okay. Klären wir dann nach der Aufnahme.
Genau.
Ein letztes Gespräch, ja.
Okay. Ist ja, ein Exit-Gespräch.
Ja. So, jetzt aber zu den wichtigen Themen. Tobi, was hast du gespielt? Hau es raus hier.
Ich habe Baldur's Gate 3 gespielt. Aber nicht so viel. Also nur 227 Stunden. ich hab's wirklich durchgezogen. Ich habe ja schon, glaube ich, die letzten 2 Podcasts oder so immer mal drüber geredet, dass ich den Anfang relativ zäh fand und so. Aber also gerade hinten raus macht sich das Spiel echt nochmal ordentlich. Das ist einfach ein Umfangmonster. Das ist der Wahnsinn. Also ich hab noch nie so ein langes Spiel gesehen. Vor allen Dingen, weil du spielst halt an einem Durchgang 227 Stunden und hast halt das Gefühl, du hast 10% gesehen, weil halt das sich so auffächert und so verzweigt und du hast so viele Möglichkeiten, das Ding zu beeinflussen mit deinen Entscheidungen, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich meine, diese ganze D&D, also Dungeons & Dragons Welt und so, das ist nicht so hundertprozentig mein Ding. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, mir ist es so ein bisschen zu abgefahren teilweise und so und auch, weiß ich nicht, ich bin mit den Companions, die man in Baldur's Gate 3 hat, die sind mir nicht ganz so ans Herz gewachsen wie jetzt, keine Ahnung, die von Mass Effect oder Dragon Age. Das ist aber rein persönlicher Geschmack einfach. Aber trotzdem muss man sagen, dass rein aus objektiven Gesichtspunkten ist das, glaube ich, also wirklich das ambitionierteste Singleplayer-Spiel, was es gibt, was es je gab, würde ich sagen. Also das ist echt krass, was die da reingebuttert haben. Die hätten das locker, die 3 Akte von dem Spiel hätten die locker alle als einzelne Vollpreisspiele verkaufen können, haben sie aber nicht gemacht, haben alles zusammengehauen und rausgekommen ist echt ein Werk, das epischer nicht mehr geht. Also alle Game of the Year Awards, alle 10 von 10 Wertungen, alles komplett gerechtfertigt. Der ganze Hype letztes Jahr, Hammer, Hammer das Spiel. Echt krass.
Cool. Jo, ja, freut mich, dass es dann dir doch noch so zugesagt hat, auch wenn es nicht alles zu 100% deins ist, aber dass du es auch so durchgezogen hast, weil das ja anfangs nicht unbedingt klar war.
Ja, mir schon. Es haben andere haben an mir gezweifelt.
Die Hater.
Ja, nee, aber das musste sein. Und es wurde auch immer besser. Also wirklich, ich meine, so nach der Hälfte oder so spätestens oder nach dem ersten Drittel war mir dann schon klar, ja, das zieht schon durch. Also, jo. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Allein schon sozusagen aus bildungstechnischen Gründen. Ne? Das kann man ja nicht angehen, dass man so einen, also als ich bin ja bekennender Story- und Singleplayer-Fan und da kannst du so ein Ding eigentlich nicht auslassen. Das wäre schon hart. Also
jo. Ja, also die Größe und die Absurdität dieses Werks, die kommt auch dann, wenn man dann quasi mit seinem Durchrang, also mit seinem ersten Durchgang fertig ist und dann nochmal neu startet und da mal statt links irgendwie rechts geht und mal zwei Sachen anders macht und man auf einmal mit komplett anderen Leuten spricht und die sich auch anders verhalten. Und also das ist so eine Offenbarung, wo man dann, ach so, ich habe ja quasi doch mal, also ich habe quasi einen links ran, einen rechts ran und dann hat man im dritten ran auch noch was Neues und so weiter. Also das ist schon wild, ja.
Ja. Also ich muss schon sagen, ich meine, gut, wie gesagt, ich habe 20 Stunden gebraucht, was, glaube ich, länger ist als alle anderen, die hier irgendwie, also wesentlich länger. Ich glaube, sogar Christina meinte, ich habe mir den alten Podcast von euch vom letzten Jahr nochmal angehört danach. Und sie meinte, sie hat für ihren ersten Run, glaube ich, 120 Stunden etwa gebraucht. Also bei mir war es jetzt fast das Doppelte. Und das liegt auch daran, dass ich wirklich jeden Stein umgedreht habe. Und immer links und rechts gegangen bin und nochmal zurück und nochmal mit allen gesprochen und so. Also ich glaube, ich habe eigentlich schon sehr viel gesehen. Aber du kannst halt nicht alles sehen, weil du dir halt selber, also weil es halt Aufgabelungen gibt, die einfach dann andere Wege versperren. Und aber das merkst du ja auch schon beim Durchspielen. Also beim ersten Mal, man sieht ja, oh ja, da hätte ich jetzt auch das machen können und so. Und ich habe auch, ich meine, gut, so ein paar Sachen habe ich nachgelesen, was alles noch geht. Zum Beispiel, dass es auch Companions gibt, die man noch gar nicht sehen kann und so. Insofern so ein bisschen Einblick kriegt man. Ich habe direkt nochmal neu angefangen dann mit einem richtig bösen Charakter, den habe ich so ein bisschen angespielt. Was auch, also du kannst auch echt Sachen machen, die sind so dermaßen böse, also böser geht's nicht mehr. Es ist so arg böse, wenn du böse bist. Das habe ich auch in keinem anderen Spiel bis jetzt so gesehen, was du da anstellen kannst. Ey, es ist richtig, richtig fies. Also da ist Renegade Shepard ist dann ein Lamm dagegen, was du da allein in den ersten paar Spielstunden machst.
Finde ich aber sehr gut, muss ich sagen, dass sie da so in die Extreme gehen, vor allen Dingen, weil es ja optional ist und du bist ja nicht gezwungen, das zu machen, aber du hast halt die Option, finde ich schon cool.
Genau, und man könnte durchweg auch einen Mittelweg gehen, also man muss nicht ganz böse sein, aber man kann. Und dann, huiuiui, also da sind echt Sachen dabei, da fiel es mir sehr schwer, überhaupt zuzuschauen bei den Szenen, was da alles so passiert. Jo.
Krass, ich habe ein bisschen gelesen, was du so geschrieben hattest. Ich habe die Spoiler dann aufgeklickt und ein bisschen geschaut. Ja, sind schon fiese Sachen dabei. Ja, ja, gut. Dann kommen wir zu Olli. Olli, du hast viel Starfield gespielt, habe ich gesehen. Erzähl mal.
Das auch. Lassen wir uns aber erstmal anfangen mit den kleineren Sachen. Ich hatte nochmal Industria fertig gespielt. Habe ich schon erzählt gehabt? Diesen komischen deutschen von Half-Life inspirierten Shooter. Den habe ich endlich mal fertig gekriegt. War hier nur ein Kapitel noch übrig. Aha. Kennt wahrscheinlich keine Sau mehr, ne? Diesen komischen Shooter, der so ein bisschen Half-Life-Vibes hatte, der ein bisschen arg verkopft ist, ein bisschen komisch, viel zu wenig Gegnertypen und naja, aber hat auch ein ganz kleines Team, glaube eigentlich nur einer im Kern mit ein paar Externen oder so gemacht, der sich dann ein deutscher Entwickler im Übrigen, der noch gesagt hat, das Ding hat ihm nicht mal die Miete zahlen können. Aber unverdrossen hat er ja mittlerweile ein neues Projekt am Start, habe ich jetzt gelesen. Gibt's auch einen Discord zu, da bin ich drauf und ist fleißig im Entwickeln. War ganz nett von der Stimmung her, aber ja, sonst nicht weiter erwähnenswert, aber gibt man heute auf ein Apfel und ein Ei. Wenn man mal ein bisschen so einen mysteriösen Shooter so ein bisschen haben will, ein bisschen eher so Stimmung, ja, kann man das mal probieren. Ansonsten, Star Trek Insurgents, zweiter Durchgang. Es ist zu lange her, ich weiß gar nicht, ob ich die Sache schon erzählt habe, ich weiß es nicht. Star Trek Insurgents, das war dieses Dingen hier, ja, so Story, irgendwie was vergleichen, ja, mit Telltale-ähnliches Spiel, nicht wahr? Tobi und ich haben das mal, glaube ich, reviewt. Zweiten Durchgang mehr so, genau.
Letzten Sommer erst, das ist noch nicht so ein altes Spiel.
habe ich irgendwie die Lust drauf bekommen, es nochmal durchzumachen. Diesmal so mehr so ein arschiger Durchgang. Da habe ich die gerade die die Heldin, die also die eine der Hauptheldin, wie heißt nochmal die gute? Rydek, dass du die Namen merken kannst, Wahnsinn. Ein bisschen so arschiger gespielt. Zuerst so ihren Kapitän eigentlich so unterwürfig, eher sogar so ein bisschen und immer so, ne, kontra und also anderen Leuten gegenüber kontra. Eigentlich sollte man sie so, also das sollte man so spielen. Ich spielt mir ja, dass sie eher pro Starfleet ist und Captain wickelt sich dann so eine andere Richtung, sag ich mal vorsichtig, ne? Und ich habe das dann so ganz ausgekostet mit so ganz harten Entscheidungen teilweise und Gott, was habe ich getan? Ich habe ganze Abteilung des Schiffes danach mit Giftgas oder Vakuum geflutet und alle waren nachher tot und sowas. Es war ganz, ganz schlimm alles. Jede schlechte Entscheidung getroffen, die ich treffen konnte. Fun Fact, nachher waren alle glücklicher als beim guten Durchgang, aber so ist das Leben. War also ganz spaßig. Technik aber eher mäßig immer noch. Viel besser in der Technik her war The Expanse, das auch Telltale-ähnliche Spiel von diesem neuen Telltale-Verein da, ne? Heißt das, glaube ich, so. Das fand ich tatsächlich ganz unterhaltsam. Das hat ja nicht so gut abgeschnitten in der Bewertung. Eigentlich, glaube ich, oder was Preis-Leistungs-Verhältnis war ein Problem. Mittlerweile ist es aber günstig zu haben. Und dafür war es eigentlich ganz geil, fand ich. Das hat mir echt Spaß gemacht. The Expanse, das war ein schönes Ding. Ja, und der Rest halt der Zeit überwiegend tatsächlich Starfield. Ja, ich weiß, viele mögen das Ding gar nicht. Gilt ja so ein bisschen, oh, als Flop, aber naja, es hat seine Schläge bekommen, sag ich mal so. Ich habe natürlich viel Spaß mit, habe immer noch Spaß mit, bin jetzt bei 100 Stunden oder sowas und mach fröhlich weiter. Es tut sich auch ein bisschen was in der Szene, sag ich mal so, was Modder angeht und sowas, so langsam auch. Und man weiß ein bisschen mehr mittlerweile, auch wo es so ein bisschen hakt, ganz komische Sachen. Es drückt nicht mehr alles nach außen, weil das Thema ist halt im Mainstream durch. Aber ich glaube, man kann nur mal drüber sprechen, wenn der DLC rauskommt, wenn ich das Thema vielleicht mal auf den Tisch bringe, mal für einen Cast oder sowas. Weil ich glaube, da gibt's ein paar interessante Kleinigkeiten und da kann man es im Rahmen des DLCs, der erscheinen wird dieses Jahr noch mal auf den Tisch bringen. Ja, das waren so meine Sachen.
Ich finde, interessanter als der DLC wird bei dem Ding halt wirklich das Modding-Toolkit. Wann soll denn das kommen? Gibt's da irgendwelche Neuigkeiten?
Nein, also, es gibt keinen konkreten Termin, der scheint kurz davor zu stehen, aber die haben auch nie gesagt, wann er genau rauskommt. Also, das haben die auch nicht getan. Also, es kommt zwar immer Leute in die Ecke, der sollte schon lange draußen sein. Nee, also, es gab da nie einen richtig genauen Stichtag, gab's nicht.
Ich meine, sie sagten nur 2024.
Genau.
Ich glaube, das war das Einzige.
Exakt, ja. Und der ist noch im Machen. Ich glaube, es hat sich auch alles verzögert, weil ich meinte auch so ein paar Patches mit nachverfolgt, was gepatcht worden ist. Und ein Patch war halt ganz, ganz fundamental. Der kam fast schon gar nicht mehr im Mainstream irgendwie an, die Nachricht. Das war die sogenannte Form-ID-Bug. Das der intern ist da immer so ein Zähler quasi übergelaufen, dass die Anzahl der Gegenstände quasi beschränkt hat. Dann die Spielstände unstabil wurden und sowas. Und das war galt so als fundamental, dass der erstmal in Griff gekommen werden musste. Wenn der nicht läuft, braucht die mit den anderen Kranken gar nicht weitermachen. Und da hat aber auch alles ein bisschen verzögert. Und ja, ich glaube, Bethesda ist auch eine Behörde, ehrlich gesagt. Die brauchen für alles ewig. Dafür haben sie auch lange gebraucht. Und nun ja. Aber ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis das rauskommt. Und es wird auch höchste Zeit, ehrlich gesagt, weil ich habe auch mit Modden wieder so ein bisschen, also Modding-Sache einspielen, ein bisschen weitergemacht mal wieder. Und das Ding ist schon, also, naja, also das geht also mit Hängen und Würgen momentan mit Mods.
Ja, naja, ich hab so ein bisschen gelesen, was du geschrieben hast und ich hab mir nur immer so dabei, weil du hast so geschrieben, oh, das geht nicht und das irgendwie ist irgendwie problematisch und so und ich hab mir nur immer gedacht beim Lesen so, ja, ist halt genau wie Skyrim 2013 oder so war. Es ist exakt genau gleich. Der einzige Grund, wieso die anderen Bethesda-Spiele inzwischen gut gehen, ist, weil halt das Modding seit 10 Jahren von der Community optimiert worden ist.
Ja.
Aber das war am Anfang, also in den ersten Jahren war das genau das Gleiche. Die ganzen Sachen, die du geschrieben hast, das ist alles exakt genau das, was die auch gemacht haben.
Ah, ja.
Das ist völlig, völlig normal. Völlig normaler Modding halt.
Ja, und in der Modding-Szene ist es auch so, ich habe ein paar Sachen verfolgt, da ging auch so Diskussionen rum. Gut, die Fachbegriffe kenne ich jetzt nicht im Einzelnen, aber einer hat auch gesagt, ob hier die ASI-Methode jetzt gerade die beste Wahl war. Wir sollten mal abwarten, bis die richtigen Tools rauskommen. Es ist quasi auch tatsächlich der Tenor so ein bisschen in der Szene. Ne? Lass mal jetzt endlich mal die Tools rauskommen, da gucken wir weiter. Weil irgendwie hat man den Eindruck, die drehen eher gerade alles auf links so ein bisschen und dass Teile der ganzen Mod-Geschichte für den Eimer quasi sind, wenn erstmal so die richtigen Tools rauskommen, dann müssen die eh nochmal ran alle. Ne?
Ja, ich gehe davon aus, dass die meisten warten. Ich glaube, dass viele noch gar nichts gemacht haben, weil die einfach warten, bis es
drückt. Ja, es ist einiges passiert, aber momentan ist tatsächlich relativ ruhig. Ne? Wenn man auf Nexus Mods guckt, momentan erscheint nicht mehr so viel Neues. Es gibt ein paar nette Sachen, aber wirklich nicht viel mehr. Und ich glaube, alle warten jetzt erstmal. Ne? Und das ist auch gut so. Ist auch gut so. Und ja, dann mal gucken, wie sich es weiterentwickelt und was Bethesda selber noch machen will. Die haben so ominöse Ankündigung gemacht, dass sie den Titel ja auch bei weitem nicht aufgegeben haben, angeblich, und noch was ändern wollen. Aber muss man gucken, was halt innerhalb der Geschichte geht. Ich wollte eigentlich jetzt auch gar nicht mehr tiefer drauf eingehen. Es gibt natürlich ein paar interessante Nebenaspekte, die man mittlerweile weiß, wo man sich gedacht hat, oder sich denkt, warum machen die das so? Das hätten sie auch da schon besser machen können, auch mit der Engine. Aber das werde ich mal alles mal rausholen, wenn wir mal, glaube ich, eine extra Folge mal zu machen, weil da gibt es so ein paar Sachen, die man mittlerweile weiß, die dann nicht uninteressant sind, ja. Aber ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Ja, das war meins so ein bisschen.
Okay. Ich habe gespielt Darkest Dungeon 2, also ist jetzt schon bestimmt wieder 3-4 Wochen her, also quasi nach der letzten Aufnahme noch ein bisschen, da habe ich nochmal einen weiteren Charakter freigeschaltet in dem neuen DLC, aber dann auch bald aufgehört. Und ich habe The Finals noch ein bisschen gespielt. Und zwar, weil ich mir initial den Season Pass gekauft hatte. Und es gibt ja immer Leute, die sich darüber lustig machen, dass man quasi als Käufer des Season Pass sich dazu verpflichtet, mehr zu spielen, auch wenn man vielleicht gar keine Lust mehr hat oder wenn man halt, dass man sich quasi mit Geld verpflichtet zu spielen. Und tatsächlich war es jetzt bei mir so, in diesem Fall hier so, war, glaube ich, der erste oder zweite Season Pass, den ich mal gekauft hatte. Und ja, die Season 1 war halt quasi im Begriff zu enden und ich habe das Spiel jetzt nur noch ein bisschen gezockt, um tatsächlich alle kosmetischen Sachen freizuschalten, also schon ein bisschen bescheuert. Und jetzt ist seit ein paar Tagen die zweite Season raus mit minimalen Updates, ein paar neue Waffen, ein paar neue Fähigkeiten und ein neuer Modus. Und zwischendurch hatten sie immer so verschiedene Fun-Modi rausgebracht. Aber jetzt erstmal lasse ich es liegen und den Season Pass werde ich mir wohl auch erstmal nicht kaufen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt mit der Zeit, aber immerhin haben sie jetzt diesen neuen Modus, der heißt Power Shift, den habe ich natürlich probiert, aber das ist so ein 5 gegen 5 Modus, also nicht mehr dieses mindestens 3 Teams, was ich immer ein bisschen blöd fand. Ja, aber vielleicht im nächsten Mal. Ansonsten habe ich nichts zu berichten. Ich sehe, Jan, du hast wieder eine große Liste. Was hast du so gespielt?
Haha, es sind aber kleine Sachen, meistens. Außer Tales of Arise habe ich, glaube ich, 40 Stunden gespielt. Also fangen wir damit an. Tales of Arise ist ein JRPG. Die Tales-Serie ist ja älter als die Zeit. Ich habe keins davon gespielt, glaube ich. Ich habe irgendein Ys habe ich mal gespielt. Das ist auch so eine. Es gibt ja diverse japanische Serien, die älter sind, die irgendwann in den 90ern, 80ern angefangen haben. Und das ist quasi, wurde mir von Marcel empfohlen, weil das von der Story her so gut ist. Und ich kann es im Protokoll geben, der Marcel hat recht. Allerdings ist der Rest scheiße, weil es ein JRPG ist und die sind grundsätzlich beschissen. Also du hast Level, die sind schon irgendwie ganz okay, aber du läufst halt einfach durch so eine demotivierte, so eine, ich sag mal, Platzhalter-Oberwelt und da laufen halt so demotiviert halt die Gegnergruppen drauf und dann läuft man in die Gegnergruppen rein und dann kloppt man die weg. Das Wegkloppen, das macht halt keinen Spaß. Das Kampfsystem ist am Anfang eher floaty, du hast keine richtigen Kombos da und am Ende ist es quasi nur ein stumpfes Abspulen von Kombos. Das Kampfsystem an sich ist ganz geil. Also diese ganzen Animationen von diesen Special, von diesen Spezialattacken, die sind super krass. Also das ist Fate Zero Niveau, als sie noch Bock und Zeit und Geld hatten. Allerdings nicht 500 Mal. Und das ist immer so mein großes Problem. Ich grinde halt nicht. Und dann kann man da quasi so die Schwierigkeit ganz runterstellen. Und ich besiege halt jeden Gegner immer nur einmal, so wie in einem Souls-like. Also einmal wird sich durch den Level gefräst und das war's. Und dann mache ich das aber nicht noch dreimal. Und das führt dann dazu, dass man da quasi halb unterlevelt dann irgendwie bei einem Endgegner rauskommt, den mit Mühe und Not auf dem Story-Schwierigkeitsgrad noch auch noch irgendwie besiegen kann. Aber das ging dann noch. Aber auch gerade was dann so, weiß ich, so JRPG-mäßig so im letzten Level, da wird einfach, ja, hier musst du von A nach B laufen. Hoho, wir haben den Level auf den Kopf gedreht, musst du wieder zurücklaufen mit neuen Gegnern. Und da habe ich mir gedacht, also Leute. Und das andere Ärgernis ist, also das ist quasi eine halbe Visual Novel. Also das heißt, da kommt dann immer unten rechts so ein Ding, ah, wir haben Redebedarf. Und das ist oft ganz cool, aber manchmal halt auch einfach belanglose Scheiße, irgendwie so zu 50% oder ein bisschen mehr. Und du läufst halt original am Ende so 3 Meter und dann hast du halt wieder, kannst du dir wieder 3 Minuten Visual Novel anhören oder es gibt auch eine Cutscene, dann läuft man wieder 3 Meter und das hat halt am Ende halt ein absolutes Pacing-Problem. Was ein bisschen schade ist, weil gerade so in der Mitte gibt's so eine Cutscene, die ist zumindest mal in der englischen Sprachausgabe das Beste, was ich seit Jahren gehört habe. Also was da an Emotionen da, also die Voice Actorin, also diese Sprecherin da reingelegt hat. Es ist unfassbar krass. Vor allem, weil das von der Story halt auch so geil war, weil es halt so, der so schlicht war. Das war jetzt nicht irgendwie besonders episch oder irgendwas. Das war halt einfach so, wie das Leben so spielt. Und das war dann, da war dann auf einmal Verzweiflung. Und das hat die halt super rübergebracht. Und das war echt krass. Also das also habe ich in keinem anderen, also es ist so, weiß ich, wo man so davor sitzt und dann so so einen Magenschlag irgendwie so bekommt. Das ist so, weiß ich, was man normalerweise eher so bei Cyberpunk oder sowas hat. Also das war dann schon krass. Naja, aber halt, wie gesagt, diese ganzen Spielmechaniken, die sind ein bisschen zum Davonlaufen, zumindest mal für mich, der keine JRPG ist, mag genau aus dem Grund. Aber man konnte es noch gut durchspielen und es ist dann gleichwohl eine 120% auf meiner Skala. Ja. Tales of Arise. Hat irgendjemand mal das von euch gespielt? Oder irgendein Tales-Teil?
Nein, nee, tatsächlich nicht.
Ich habe es gelesen damals und dann hieß es aber auch schon, ja, ist halt quasi so fast ein JRPG und dann war ich schon raus.
Das, ja, ja. Ja, also muss man schon Bock drauf haben. Also wenn man da, also wie gesagt, ist eine halbe Visual Novel. Das es gibt von diesen Cutscenes, die man so anklicken kann, gibt's glaube ich, weiß ich, 100 oder sowas. Und dann fräst man sich halt so durch das ganze Spiel und am Ende ist man so nach, weiß ich, 40, 50 Stunden durch. Wenn man alles macht und ein bisschen grindet, dauert es wahrscheinlich 60, 70. Ja, aber halt allein für die Story, um sich die mal anzuschauen, ist es schon okay. Wenn's halt, man merkt relativ schnell, wenn eine Nebenstory trivial ist und dann kann man die auch dann durchskippen und man verliert da auch nichts bei. Man kann dann relativ schnell die Untertitel lesen und das war's. Ja. Ja, Tales of Arise. Ja, dann, bevor ich an Nino weitergebe, kann ich ja mal The Last Day of June habe ich gespielt. Das ist so ein 3-Stunden-Spiel. Die Optik ist wirklich zum Davonlaufen und es läuft auch wie Dreck. Da geht's quasi um ein Ehepaar und das ist quasi über ein Picknicken und dann passiert was Schlimmes und dann versucht man quasi, das zu verhindern. Und ich habe jede Sekunde gehasst, weil sich das halt spielt, als wenn man, weiß ich, durch hüfthohes Strömungswasser läuft. Also sehr, sehr behäbig, sehr, sehr. Also irgendwann merken sie selber, dass man dann irgendwie, weil man, es hat so Wechselbeziehungen. Also man springt immer so in so alternative Vergangenheiten und verändert dann irgendwas, was dann aber eine Wechselbeziehung auf der andere hat. Da muss man quasi die andere dann nochmal bis dahin spielen. Und die merken es am Ende selber, dass man quasi die Sachen dann nicht nochmal spielen muss, sondern die werden dann übersprungen. Aber bevor es dann quasi, also wenn man so gerade so verstanden hat, wie es so funktioniert und wenn man da irgendwie Bock drauf hat, okay, ich möchte jetzt quasi noch mehr zusammenpuzzeln, ist das Spiel auf einmal zu Ende, setzt so unsichtbare Wände hin, also beziehungsweise sind ja nicht unsichtbar, einfach so Wände hin, so nach dem Motto, nee, das ist jetzt vorbei, damit, wir machen jetzt was anderes. Und dann ist das Spiel zu Ende und das Ende ist auch beschissen. Ja, The Last Day of June. Muss man Bock drauf haben. Und ist auch traurig.
Was für ist das ein Adventure? Oder?
Ich würde es mal als Adventure bezeichnen wollen, ja.
Okay.
Also du läufst halt quasi in so einer Third-Person-Ansicht durch so eine Art Puppenwelt. Also das ist alles so, ja, so ein bisschen klein. Das ist halt ein sehr, also es ist halt so ein überzeichnet, also so eine Art gezeichneter Stil. Aber da ist so viel Post-Processing drauf, dass man eigentlich kaum was erkennt und so viel Unschärfe. Mhm. Also so, du läufst quasi, also das ganze Spiel spielt quasi in einem kleinen Dorf, wo du halt wohnst. Und gegenüber wohnt der Opa und mit dem kann man was machen und da gibt's noch einen Jäger mit Hund und da gibt's noch eine Frau, die auszieht, wo es auch noch irgendwie so angedeutete Beziehungen gibt und das war schon fast und da muss man quasi wenn der Junge, also ich mal ein Beispiel, also du kannst mit einem kleinen Jungen spielen und der ist dann quasi für das Unglück verantwortlich, wenn er quasi mit dem Hund spielt und dann spielst du und entscheidest du dich als Jungen quasi nicht mit dem Hund zu spielen, sondern du spielst mit dem Drachen und dem Opa. Und dann passiert das Unglück trotzdem nur halt anders. Und dann denkt man sich, na okay, gut. Und dann muss man halt quasi mit dem Jungen spielen und dann mit der Frau und dann mit dem Opa und so weiter, um das halt so zusammen zu puzzeln, dass das Unglück halt nicht passiert. Mit dem Ergebnis ist es halt dann offensichtlich doch passiert. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also das also ist
eine Art, so eine Art Butterfly-Effekt.
Ja, genau. Spiel. Ja, so, okay. Ja. Also wie gesagt, es ist okay irgendwie, aber ich fand, wie das Thema behandelt wird, am Ende schon ein bisschen arg albern. Also ist einfach nur aus persönlicher Präferenz. Also, naja. Müsst ihr wissen. Wie Hand of Blood so schön sagt. Ja. Gut. Ja, bevor wir, also hier, ich würde quasi noch eins machen, das ist Solstice, da kann ich auch von abraten. Ich dachte mir, das wäre so ein God of War-Clone, so ein richtig schönes Schnetzeln, ne? Also das heißt so stumpfes Schnetzeln einfach, ne? Ich werde in Level geworfen und dann spawnen Gegner aus irgendwelchen Portalen und die hau ich tot. Aber die Kamera, die ist so beschissen, also das sind feste Kameraperspektiven, aber du, weiß ich, ab Level 8 oder so, kommen fliegende Gegner und du triffst sie einfach nicht, weil es unmöglich ist. Du hast nämlich keine, du weißt gar nicht von der tiefen Wahrnehmung, wo die Gegner sind. Also das heißt, du haust halt ständig daneben und die Kamera und weiß ich, du wirst dann so off, so vom Offscreen wirst du quasi umgelatzt. Und da habe ich mir gedacht, also nee, das deinstallierst du dann wieder. Ich habe dann nochmal irgendwie gelesen, ja, später gibt es dann noch irgendwelche Level, da gibt es auch noch, weiß ich, irgendwelche Zeitbeschränkungen und so weiter. Und das war, ja, im Kapitel 24 ist dann so richtig schwer. Und da habe ich einfach gesagt, nee, komm, ich lasse es einfach. Also ist auch von der Bewertung auf Steam sehr durchwachsen. Fand ich ein bisschen schade, weil ich fand es eigentlich von der Optik, beziehungsweise, also die Optik ist auch nichts Besonderes, aber ich wollte halt mal so ein, ja so ein Prügelspiel wieder spielen. Aber das war halt einfach scheiße, weil es halt nicht zu bedienen ist einfach. Also ich habe es auch mit dem Gamepad gespielt, ich habe nicht mal versucht, das irgendwie mit der Maustaste, und ich weiß nicht mal, ob das geht. Aber selbst das, also die Kamera ist so beschissen, du haust anständig dagegen. Dann hast du noch so eine komische Farbwechselmechanik, irgendwie weiß ich, rot, also Leute, die eine Blau-Rot-Schwäche haben, die können es gar nicht spielen. Also das ist, es lasst alle Hoffnung fahren. Also das Holz, das war nichts für mich. Ja. Muss ich leider von abraten. Ja. Mhm. Gut. Möchte Nino die Taco-Feld.
Ach, was soll ich denn dazu erzählen? Ich habe, also ganz neu, ich habe mich komplett aus dem Fenster gelehnt und habe Tarkov gespielt. Und das war schön. Ja, völlig.
Danke, Nino.
Völlig, ja, total gerne. Ne, wir sind jetzt 4 Monate im Wipe. Das ist in Ordnung. Die Levels der Leute, die mitspielen, sind hoch. Wir siegen viel, wir sterben viel. Ansonsten gibt's dazu nicht viel zu sagen. Gab keine großartigen Patches. Pistolen, Rückstoß ist gebalanced worden, interessiert keinen Menschen. Ja, ansonsten passiert da nicht wirklich was.
Sorry, dass ich dir das Wort gegeben habe, aber du hast da hingeschrieben Tarkov und dann so ein lächelndes Smiley. Das lächelnde Smiley hat mich dann dazu verführt, oh, was da wohl passiert ist.
Ja, absolut. Und ich bin ja tief in die Materie eingestiegen, finde ich.
Okay, gut.
Und bin dankbar für die Zuweisung der Redezeit.
Ja, danke schön. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe After Image gespielt. Das ist was der Freezer, der ja für das Ende des Podcasts hier verantwortlich ist, hat er quasi schon mich gestalkt, dass ich das spiele. Das ist ein Metroidvania, klassisch. Das entlehnt sich sehr, sehr stark an Hollow Knight oder sowas wie Ori. Und wenn man Hollow Knight noch nicht gespielt hat und Ori die beiden Teile noch nicht gespielt hat, dann spielt einfach die, weil die sind besser. Gleichwohl ist es aber durchaus kompetent gemacht. Also ich habe da jetzt so 20 Stunden drin. Ich glaube, ich werde so auf 25 rauskommen. Also ich bin jetzt gerade so bei den Aufräumarbeiten und fräse mich so durch die letzten Level, wo ich halt irgendwie noch weiße Karten auf der, also wo ich halt noch nichts, wo ich halt sie auf die Karte sehe, da geht's noch weiter und da bin ich halt noch nicht hin. Mache ich halt gerade oder so ein paar Quests ziehe ich noch zusammen. Das ist quasi so eine arg übertrieben gezeichnete Optik, ist alles so 2D. Am Anfang fühlt sich so ein bisschen clunky an, aber da gewöhnt man sich dran. Es ist trotzdem nicht so präzise wie ein Ori oder so oder so ein Hollow Knight. Aber gerade so die ersten 15 Stunden, das ist so ein bisschen so mein erstes Metroidvania. Also da kannst du die Bosse einfach, stehen bleiben und die tothauen, ist einfach egal. Das zieht dann gegen Ende ein bisschen an, tatsächlich, aber mir macht das einfach Spaß, Metroidvania. Also das heißt, du hast halt irgendwie so 20 Level ungefähr. Die Progression zerfällt am Ende so ein bisschen. Also das ist auch so ein bisschen darauf aus, dass man quasi irgendwie, weiß ich, mehr grindet, als ich eigentlich irgendwie wollen würde. Und vor allem weiß man irgendwann, also ich habe dann immer nachgeguckt, okay, wo ist denn jetzt das nächste für meinen Levelbereich, weil das dann nicht so elegant gemacht ist, wie zum Beispiel die Ori und die Hollow Knight Sachen, wo man dann quasi einfach so ein bisschen so hingeleitet wird und dann der nächste Bereich, wo man hinkommt, der ist es schon. Also das kann man dann schon machen. Das ist so ein bisschen härter, was das Level-Scaling angeht, weil die ich weil dich die Gegner dann einfach two-hitten, wenn du halt irgendwie, weiß ich, ins falsche Level stolperst. Und die haben die halt auch so komisch arrangiert, dass es halt ein bisschen willkürlich ist. Das heißt, du kommst aus dem 30er-Level, das nächste ist 70, dann musst du die Überfahrt machen, dann bist du bei 50. Und das ist ein bisschen albern. Also du musst dann quasi sehen, ah, ich bekomme auf die Schnauze, ich lauf mal weiter. Das fand ich so ein bisschen, ich sag mal, unnötig und unelegant tatsächlich. Aber wenn man das quasi so wegsehen kann, dann ist es ein sehr schönes Metroidvania. Es gibt in jedem Level diverse Secrets zu finden, die auch jetzt nicht aus der Karte irgendwie, also teilweise sind sie aus der Karte zu ersehen, teilweise nicht. Dann gibt's ab und zu mal Müll, ab und zu mal auch eine geile Waffe dafür in dem Secrets. Also ist solides und tolles Metroidvania, kann ich nicht anders sagen. Also wenn man, wie gesagt, jetzt die Branchenprimusse noch nicht gespielt hat, dann kann man die spielen. Aber wenn einem, wenn man Bock auf ein Metroidvania hat, dann wäre das auch eine Empfehlung. After Image.
Ja. Sieht ganz cool aus optisch irgendwie. Hat so ein bisschen eigenen Look. Also es wirkt schon ein bisschen gamey, sag ich mal. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber schöne Farben, schön bunt.
Ja, doch, ja, also es gibt halt Level, also es gibt halt so zwei Level, wo es echt schwierig ist, irgendwie Vordergrund und Hintergrund auseinanderzuhalten. Da weiß man immer nicht so richtig genau, wo es lang geht. Aber da gewöhnt man sich dran und meistens ist es auch in Ordnung. Ja. Mhm. Und wie gesagt, spielt sich solide, ist keine Bugs oder so. Von daher, guter Titel.
Ist mal auf meinen Pile of Opportunity gewandert oder auf die
Liste. Ja, ist ja dafür. Auch, ja, hast ja auch auf der, ist ja Steam Family Share, kannst ja nutzen dann, ja.
Ah, ich dachte, da fliege ich jetzt raus.
Ja, noch nicht. Da müsste ich ja zu dir hinfahren, glaube ich. Obwohl, nee, warte mal, ich kann dich ja wegmachen.
Nee, das geht schon. Nee, das
ja. Ansonsten kannst du dich auch auf Horizon Forbidden West und Dragon's Dogma 2 freuen. Das taucht dann auch bald auf meiner Steam-Bibliothek auf. Ja.
Sehr gut.
Gut, ansonsten haben wir noch Helldivers 2 ein bisschen weiter gespielt. Ich hatte jetzt quasi, ja, also von den letzten zwei Wochen nur so zwei Abende oder so. Aber die waren tatsächlich immer noch gut. Also das heißt, weiß ich, man sammelt sich so mit seinen Freunden zusammen. Weiß ich, einer oder halt man hat ab und zu so ein Random dabei. Es gab gestern, oder vorgestern gab es einen, der hieß Mortal Wombat. Den haben wir mit unserem Leben verteidigt, die Elster und ich, weil der Name so geil ist. Ja, dann haben wir immer so schön gepäppelt und auf ihn aufgepasst, dass er nicht ins Minenfeld läuft und so. Und dann passieren halt immer so ja so lustige Sachen. Also es gibt halt so ja so ja so Riesenkäfer und wir hatten halt gerade nichts mehr da. Und es gibt aber so ja so Nachschubpots. Da habe ich quasi es tatsächlich geschafft, auf den Riesenkäfer so diesen Marker für den Nachschubpots, damit der Nachschubpots direkt auf dem scheiß Käfer landet. Ist auch auf dem Käfer gelandet, aber leider keinen Schaden gemacht. Also theoretisch war es gut und ich wäre auch sehr beeindruckt gewesen, wenn es funktioniert hat, hat aber leider nicht. Ansonsten ist es halt eine wilde, es macht halt nach wie vor Spaß und für so einen Abend oder so, wenn man mal so ein paar Missionen irgendwie macht, ist es ganz, ganz solide. Balancing haben sie auch ein bisschen was geändert, also weiß ich, Railgun nicht mehr overpowered, lalalal. Das Hauptding, was sie aber gemacht haben, du hast ab einem gewissen Bereich musst du auf Schwierigkeitsgrad 7 spielen, um die super seltenen Samples zu bekommen, um quasi Upgrades für dein Schiff zu machen, also die dann, weiß ich, Stufe 3 oder sowas sind. Und wenn man vor zwei Wochen Suicide gespielt hat, dann war das wirklich, also das war einfach nur zum Davonlaufen. Also du hattest irgendwie, weiß ich, drei Charger an deinem Arsch, zwei Riesendinger und alles andere hatte ich auch noch angespuckt. Und gefühlt haben sie jetzt den Spawn gedrittelt. Also das ist jetzt nur noch ein Drittel von dem, was vorher da war. Und das ist jetzt machbar. Also du bist natürlich auch ein bisschen besser geworden, aber die haben es auch schon vom Spawn deutlich zurückgefahren, dass man das jetzt halt machen kann. Fand ich aber ganz nett, weil das andere, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Du bist halt einfach so durch, also so mit Mühe und Not hast du mal ein paar Ziele irgendwie gemacht. Das ist für den Höchsten okay, aber für den Zweit- oder Dritthöchsten fand ich jetzt ein bisschen arg oll, also diesen Anstieg dann. Aber gut. Vielleicht.
Aber musst du schon immer noch in der Gruppe machen, oder?
Ja, also, ja. Also das ist, wenn man alleine ins Matchmaking geht von den 8 Schwierigkeitsgraden, maximal 4 oder 5. Ja. Weil du musst halt einfach auf die Leute noch aufpassen. Und aber wenn du da, weiß ich, 3, 4 Veteranen hast, dann kannst du schon 6, 7 machen. Ist kein Thema. Mittlerweile.
Ja, ja, ich würde auch gerne nochmal hervorheben, dass Alex, der ja im letzten Podcast das mit dir vorgestellt hatte, dass er fleißig seine Leute hier aufs Discord geholt hat, dass die alle schön hier Helldivers spielen, ist quasi Tarkov 2.0. Helldivers aktuell ein größerer Bass. Die Leute zocken es noch fleißig, sehr cool auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann habe ich noch gespielt A Little to the Left. Das ist ein Puzzlespiel, was absoluter Bullshit ist. Also im Gegensatz zu sowas wie Unpacking, wo man einfach so zen-mäßig Sachen auspackt. Also das heißt, du gehst in eine Wohnung und dann hast du einen Karton und dann packst du Sachen aus. Du kannst auch nichts, also du kannst ein bisschen was falsch machen, aber das geht dann halt einfach nicht. Und dann ist es halt okay. Und das ist aber bei A Little to the Left, da hast du quasi so ja so krude gezeichnete Optik und dann musst du zum Beispiel Bücher sortieren und dir schließt sich aber nicht so, also es ist jetzt nicht so wie in einem guten Rätselspiel, wo man quasi was vorgestellt bekommt und das nächste baut dann darauf auf, sondern es ist komplett random. Also für mich zumindest, ich habe nicht verstanden, wo da die Logik dahinter ist. Und dann muss man halt die Bücher irgendwie, weiß ich, mal nach Dicke sortieren und mal nach Farbe. Und aber ich hab's echt, ich drei Viertel in der Rätsel stand ich und ich habe einfach nicht verstanden, was der Scheißspiel von mir will. Und dann kann man einfach sagen, ja, ist okay so, und dann geht's zum nächsten Level. Und dann kann man sich so durchklicken und dann ist noch eine Stunde vorbei. Also ich hab's.
Wie? Also du kannst selber entscheiden, ob du das Rätsel bestanden hast?
Ja, genau. Das ist geil. Ja, und dann ist dann irgendwie vorbei. Und dann ist eine Katze und dann ist der Abspann. Also, ja, ich mag Rätselspiele, aber Rätselspiele sind halt schwierig, weil du musst halt irgendwie was beigebracht werden, wie eine Mechanik funktioniert. Und hier wird einfach random irgendwas hingekackt und du musst dann darauf kommen. Aber du kannst nicht darauf kommen, nach meines Erachtens. Und dann ist es halt blöd. Und dann kannst du sagen, ja, dann lass ich's halt. Und dann lässt man's.
Aber dann hatte ich ja voll recht. Also, weil ich hatte deinen Screenshot gesehen, glaube ich mal, irgendwie in dem, was spielt ihr gerade, Channel, und habe drunter geschrieben, ist das der Büchereisimulator, und das trifft's ja dann gar nicht mal.
Es gibt noch andere, ja, es gibt natürlich noch andere Rätsel, in Anführungszeichen, aber die sind genauso random. Also ich, wie gesagt, okay, bei drei Viertel der Sachen habe ich nicht verstanden, was das eigentlich von mir will. Teilweise musst du dann irgendwie so Stifte sortieren und das ist dann nicht nach der Größe der Stifte, sondern nach der Größe des Radiergummis oder so. Ich sage, ja, okay, kann man machen, aber man kann es auch lassen einfach. Also Little Truth Left habe ich jede Sekunde gehasst.
Der OCD-Simulator auch so ein bisschen.
Ja, ja, vor allem, weil man halt auch immer weiterklicken kann mit, ja, nee, für mich reicht's jetzt so. Ja, und dann das Letzte, was ich noch mitgebracht habe, ist Guild. Das ist das ehemalige Stadia-Exclusive, was wir mal irgendwann mal auf PlayStation und PC und was auch immer was gebracht haben. Das ist quasi, also da geht's auch um, ja, Mobbing und Schule und du läufst dann durch stellt euch Little Nightmares vor, aber in so einer 3D Adventure-Optik. Also das heißt, du steuerst halt deine, wie auch immer sie heißt, so ein kleines Mädchen, steuerst du durch so eine, ich sag mal, abgefuckte, zerbombte Fantasiestadt und eine Schule und so eine Sporthalle noch drumherum. Und du suchst quasi deine Freundin und auf dem Schulflur lauern dann so, ja, so schwarze Monster, die dann irgendwie, weiß ich, die Ängste darstellen sollen oder was auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist so eine Art Sea of Solitude-Scheiße. Das ergibt auch hinten und vorne auch alles keinen Sinn. Das Ende ist wirklich, also das ist genauso beschissen wie bei The Last Day of June. Man kann es auch einfach dann alle vier machen und nochmal anders entscheiden. Das geht auch. Dann kann man hat man beide Achievements für beide Enden. Also das ist quasi, wenn man gar nichts anderes zu spielen hat und mal so ein bisschen so, ja, so stimmungsvoll, Little Nightmares mäßig gruselig durch so eine Landschaft laufen und ein bisschen, also es gibt so ein paar Elemente und so Rätsel, die, also so Umgebungsrätsel, oder man muss irgendwie gucken, wie man von A nach B kommt, an Monster vorbei. Das ist ganz okay. Also es kann Spuren von Spielspaß enthalten, aber muss nicht zwangsläufig. Und dann hat man es irgendwann zu Ende gespielt. Und das ganze Thema, wie es behandelt wird, also steht auch am Anfang, ja, da werden heikle Themen angesprochen. Wird überhaupt kein Thema angesprochen. Das ist einfach eine zerfallene Schule mit schwarzen Monstern drin. Da passiert doch nichts. Da kommt man irgendwie an der Wand vorbei, steht dann irgendwie sowas wie, weiß ich, du bist doof oder sowas. Dann habe ich das so angeguckt und habe mir gedacht, okay, cool. Habe ich weitergelaufen. Das waren die eigentlichen Themen. Ja.
Okay. Guild schreibt sich übrigens GYLT, falls
das ist korrekt. Ja.
Du kannst dich halt nur nicht in diese Darstellung der psychologischen Situation eines Mobbingopfers hereinversetzen, Jan, weil du halt eigentlich immer normalerweise auf der anderen Seite des Mobbings standest wahrscheinlich. Okay.
Ja, das mag sein, aber dann, also das Spiel ist ja bei mir in der 7-Bibliothek. Kannst du das selber spielen und ja, dann beim nächsten Podcast reden wir dann drüber, ja, ob genau, du das dann besonders toll findest.
Ob ich mich darin wiederfinden kann. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja. Sehr gut.
Ja, das war's tatsächlich.
Gut. Ja, hervorragend. Dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Und Tobi, du hast dir eine Verlosung überlegt. Erzähl mal kurz.
Ja, genau. Ich hab die Verlosung gestartet für Outcast Second Contact. Das ist nicht das neue Outcast, was wir jetzt gleich vorstellen und was gerade rausgekommen ist, sondern das ist das Remake vom ersten Teil auf Steam, das aber auch sehr schön ist. Und dass wir in Folge 3 des PCGC Podcasts gereviewt haben, oder ich damals gereviewt habe. Und ja, Outcast 1 ist ja ursprünglich von 1999 und das ist das Review von das Remake von 2017. Und ich dachte mir so, falls sich doch jemand interessiert für dieses Franchise und dann vielleicht irgendwie sich auch für den neuen Teil interessiert oder so, ist das die Möglichkeit, mal den ersten Teil nachzuholen.
Ja.
Deswegen verlosen wir das.
Ja, jo. Gute Idee auf jeden Fall. Also wenn ihr wollt, dass eure Ohren bluten, hört nochmal in Folge 3 rein. Ich glaube, da hat
man
andere Mikros und technisch war das noch anders. Ja.
Soundtechnisch ist das fast auf dem Niveau des PC Games Podcasts, würde ich sagen.
Oh, okay.
Gott's fired.
Jo.
Ey, der eine hatte einen Wellensittich in der letzten Folge, der die ganze Zeit hinten dran gezwitschert hat. Also, sorry, aber da.
Jetzt sei doch mal nicht machen. So. Die laden doch noch.
Ja.
Ja. Okay, dann haben wir noch Hörerfeedback. Da haben wir zwei Sachen. Olli, uns hatte der Sterling was geschrieben in Bezug auf die letzte Folge, wo es ja um Robo-Games ging.
Robo-Games. Unterschiedliche Art und Weise, ne? Jo, Sterling schrieb, das war eine feine Folge. Feedback, Hardware, News und 3 Reviews. Super. Und auch noch sehr verschiedene. RoboQuest ist nicht mein Fall, aber RoboCop wartet auf der Wunschliste. Und Helldivers 2, ich wollte immer bei der Nico LAN Helldivers 1 an den Mann bringen, aber Top-Down-Shooter, das war noch nie einfach bei den Jungs. Shots feiert, ne? Renegade Ops war aber auch schon brachial. Aber Helldivers 2, das steht dick auf der Liste für die nächste Session. Leider wieder nur 4er-Koop. Danke an die Co. für diese Folge und natürlich besonders an die Gäste Bernhard und Alex.
Ja, freut uns, dass es dir gefallen hat. Renegade Ops, muss ich sagen, fand ich auch hervorragend. Habe ich sehr gerne gespielt, aber ich hatte auch so ein bisschen Probleme, andere Leute damit anzustecken. Ich mochte das einfach. Das war ja, glaube ich, die Just Cause Engine, wenn ich mich nicht täusche. Die Avalanche Engine, heißt die so. Und ja, da konnte man halt schön irgendwelche Hütten und so plattfahren. Das war cool mit den kleinen Autos. Das war ziemlich spaßig eigentlich. Und wie er schreibt, brachial. Aber ja, sonst ist es ein bisschen schwierig, da was Passendes zu finden in dem Genre, ja. Für viele Leute vor allem. Ich glaube, Alien Swarm kann man, glaube ich, mit 16 Leuten oder so spielen. Heißt das nicht so? Das ist von Valve, das Ding. Sagt das jemand was?
Ja, ist halt auch bockschwer, ne? Also.
Ah, okay. Ja.
Also wenn man Freunde hat, ich würde Helldivers 2 empfehlen tatsächlich als Alternative. Da kommt man zumindest auch zu was.
Genau, ja, aber er schreibt halt, geht nur zu viert. Ne? Ich glaube, bei der Nikolan sind dann wahrscheinlich mehr Leute da, nehme ich mal an. So. Okay, gut, dann danke für dein Feedback und dann haben wir noch einmal was wie immer von Martin. Er schreibt, vielen Dank an Bernhard für das spontane Review von RoboCop. Das hatte er sich ja speziell gewünscht. Das Spiel erinnert mich stark an John Woos Stranglehold mit seinen Zeitlupe-Partikel-Explosionen. Einfach schön. Und als großer Starship Troopers-Fan ist es natürlich meine Pflicht, Helldivers 2 auf die Wunschliste zu setzen. Dem Rekrutierungsbüro Alex und Jan kann man nicht widerstehen. I'm doing my part. Hörerfragen an das Panel und die Community. Wie wichtig ist der Name eines Spiels für dessen Erfolg? Was macht einen guten Titel aus? Okay, das sind eigentlich schon zwei Fragen. Ja, wie wichtig ist denn ein Name? Also ich würde mal die These in den Raum schmeißen. Ich finde es ziemlich unwichtig. Also wenn das Spiel gut ist oder irgendwie hervorstechen kann, ist der Name nicht so wichtig, außer vielleicht für irgendwelche Google-Suchen. Sieht das irgendwer anders? Findet irgendwer von euch, dass
Du hast gerade gesagt, außer für irgendwelche Google-Suchen. Das ist ja schon mal so 80% gefühlt des Erfolgs. Das ist ja, lach mal nicht. Also das muss ja schon was ein Name sein, der wie greifbar ist irgendwie. Irgendwie trennen kann überhaupt, gut gefunden wird. Also ich glaube, das so ganz zu unterschätzen ist das auch wieder nicht unbedingt.
Ja, ich glaube auch. Also gerade fürs Marketing, und das muss schon irgendwie eingängig sein. Also Ich könnte es ja jetzt auch gar nicht so genau sagen, was für mich einen guten und einen schlechten Namen ausmacht oder so. Aber ich finde schon, es muss zumindest irgendwie ein Wort im Titel sein, was mich hookt erstmal. Also ich glaube schon, dass das was ausmacht. Klar, wenn es jetzt irgendwie, also wenn ich mich jetzt länger damit auseinandersetze oder man hat schon viel davon gehört oder es ist ein bekanntes Studio und die machen irgendwie was und so und ich habe irgendeinen anderen Angriffspunkt, der mich schon für das Spiel interessiert, dann ist mir der Name auch egal. Aber wenn es was ist, zum Beispiel ich scroll nur durch irgendwelche Steam-Empfehlungen oder sowas oder im Sale und scroll da so runter und ich sehe irgendwie ein Spiel von, was weiß ich, was irgendwie von einem kleinen Team ist, irgendein Indie-Ding, hast du noch nie von gehört oder so, dann, finde ich, macht schon was aus. Ob der Name irgendwie, ob das erstmal cool klingt und so und dieses Coverbild, wie das aussieht, so diese Kombination, ist, glaube ich, schon dann, für sowas ist es schon wichtig. Also, können wir schon vorstellen.
Ich bin ein großer Freund davon, wenn Spieletitel das Spiel zumindest im Ansatz beschreiben. Ja, oder du zumindest eine kurze Hook hast, in welche Richtung es geht. Das finde ich persönlich toll.
Ja.
Also wenn man sich an den Namen erinnern kann, würde das vielleicht auch helfen. Also zum Beispiel, ich habe gerade nochmal gesucht, weil ich es schon wieder vergessen habe, dieses Umgebungsrätselspiel Omno. Vergesse ich auch jedes Mal, wie der Name ist, weil das halt einfach so ein Nichtsname ist. Also das ist ganz okay, aber nach 2 Wochen habe ich schon wieder vergessen, wie das ist und bin dann wieder bei Onko, Onjo, Onkyo. Also es hilft halt schon, wenn es ein bisschen irgendwie ein richtiges Wort ist, weniger komplett Fantasie, was irgendwie sich das so, weiß ich, so zusammenbaut.
Ja, das stimmt. Man muss sich irgendwie erinnern können, ne? Also ich finde, es gibt halt so Titel, die einfach ultra sperrig sind. Die fand ich immer irgendwie seltsam und auch ein bisschen nervig, aber vielleicht auch aus dieser Podcast-Perspektive. Also zum Beispiel Warhammer 40.000, Chaos Gate, Demon Hunters. Das ist so, what the fuck. Und dann gab es halt später noch ein DLC, glaube ich, und das wird dann nochmal da dran gehängt. Also das ist halt echt ziemlich übertrieben. Und ich finde, da gibt es dann immer mal wieder solche Ausreißer. Aber zum Beispiel sowas wie Blizzard, die haben sich ja irgendwie so quasi, hat man das Gefühl, die haben so ein Konzept, ne? Das heißt dann immer Heroes of the Storm. Keine Ahnung, wie die ganzen Titel von denen heißen, aber die haben halt immer 2 Nomen und irgendwas, was verbindet und das war's so. Also relativ simpel eigentlich. Die kann man sich ganz gut merken, aber die kommen tatsächlich dann auch schon in diese Bedrulle, dass dann die Abkürzungen doppelt auftauchen, ne? Also du hast halt Heroes of the Storm und Heart of the Swarm, zum Beispiel. Also, ja, muss man ein bisschen gucken. Aber ich finde es trotzdem, wie gesagt, nicht so wichtig. Okay. Und ja, was macht einen guten Titel aus, hat er noch geschrieben. Aber das haben wir ja eigentlich schon relativ beantwortet damit, ne?
Jo. Ich hätte, wenn ich jetzt ein Spiel machen würde und müsste da mit einem Titel um die Ecke kommen, da hätte ich auch große Probleme, irgendwas Cooles zu finden. Also ich glaube, ich bin da ziemlich schlecht drin, irgendwie sowas zu benennen.
Hm.
Ich würde es, glaube ich, zu verkomplizieren.
Ja, könnt ihr auch nochmal dazu schreiben, wobei haben ja schon einige schon geschrieben von den Hörern, aber was ihr dazu meint, wie ihr das seht. Genau. Okay, und dann als nächstes schreibt er noch: Spielt ihr lieber Koop oder PvP und warum? Vielleicht erstmal das schnell beantwortet. Ich spiele lieber PvP, muss ich sagen, weil ich es eigentlich spannender und unerwarteter finde. Also weil Menschen halt dann doch trotz irgendwelchen Metas immer irgendwas anderes machen. Aber Koop hat natürlich auch seinen Reiz, weil es halt einfach eine entspanntere Erfahrung ist, wie so ein Helldivers halt. Wie ist das bei euch, Leute?
Ja, ich beantworte die Frage mit Nein.
Nein, genau.
Nein. Ja, ich spiele kein Multiplayer. Wenn, dann würde ich sagen eher Koop. Ich habe das Einzige, was ich mal mache, Portal 2 Koop. Insofern dann in dem Zusammenhang dann lieber Koop. Aber eigentlich nein. Genau. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, Linus. Tut mir leid.
Ja, überhaupt kein Problem. Also ich spiele ja PvP im Koop ausschließlich in Tarkov. Deswegen verstehe ich die Frage nicht.
Ja, das stimmt. Es gibt natürlich Spiele, die beides verbinden. So, Jan, als hier unser untriebigster Spieler, was meinst du denn?
Mir ist, wie so oft im Leben, bei vielen Themen auch komplett egal. Also ich spiele beides mit. Aber ich habe da jetzt weiß ich, wann hatten wir denn unsere PvP-Zeit? Das war halt Battlefield oder so, das spiele ich halt schon gern. Aber das ist halt auch dann wieder teambasiert. Deathmatch oder so. Also, weiß ich, bei der LAN-Party oder so, kein Thema, habe ich auch Bock drauf. Aber alleine mich irgendwo einloggen, um mich dann gegen andere zu spielen, das mache ich tatsächlich nicht. Also wenn dann nur im sozialen Umfeld, beziehungsweise wenn ich halt Kumpels dabei habe, mit denen spiele ich dann halt irgendwas. Ansonsten, ich logge mich jetzt nicht irgendwie, weiß ich, bei Call of Duty oder irgendwie einen Spieler allein irgendwie was vor mich hin. Nee. Aber ich habe jetzt kein grundsätzliches Problem damit, aber es führt halt auch dazu, dass ich das halt dann eher selten mache. Und dann spiele ich halt Singleplayer-Spiele. Ansonsten, ob es jetzt Coop oder PvP oder Coop PvE oder so, das ist eigentlich egal. Hauptsache, es sind ein paar Leute dabei. Ja.
Olli, von dir weiß ich, dass du seit Jahren gefühlt Division 1 spielst. Was? Wie weit seid ihr da mittlerweile?
Er ist mit anderen Leuten, hat er angefangen, also Grüße an Frank gehen raus an dieser Stelle. Er hat jetzt mit anderen Leuten auch das Division 1, das hätte ich auch noch mal angefangen und hat uns mittlerweile überholt. Das sagt alles, oder? Das beantwortet deine Frage vielleicht. Also seltenst. Das war's. Mhm. Ansonsten meiner Leute meine Antwort auch nein.
Sehr gut, alles klar. Gut. Und dann schreibt er noch: Mögt ihr es, wenn NPC Kanonenfutter in einem Spiel herumläuft oder ist es ein oder es eine Welteroberungskarte als Fraktionsziel gibt? Kommt bei mir so ein bisschen drauf an. Also dieses NPC-Kanonenfutter mag ich nicht so. Das ist ja heutzutage nicht so selten. Ich glaube, Titanfall hat das für mich so eingeführt, gefühlt. Dass halt immer irgendwie irgendwas da rumspringt. Man kann eigentlich immer irgendwas fraggen, egal wie scheiße man spielt, weil ja, ist ja immer irgendwas da. Aber ich fand das immer eher ein bisschen nervig und irritierend. Ich glaube auch damals, weil ich noch der Meinung war, ich sei richtig gut. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist das so verwaschende Scheiße. Mittlerweile bin ich, glaube ich, eher einer, der davon profitiert. So. Wenn halt irgendwelche ja, NPCs als Kanonenfutter da sind. Aber ich persönlich feiere das trotzdem nicht so, muss ich sagen. Ich mag es eigentlich lieber, wenn's ja davon gekoppelt ist. Und Welteroberungskarte oder Fraktionsziel, ja, warum nicht? Ich meine, Helldivers hat ja so ein bisschen sowas auch in anderer Art, dieses Koop-Ding, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, dass man so ein gemeinsames Ziel hat. Ja. Habt ihr dazu noch was oder soll ich doch mal den letzten Teil vorlesen?
Ja, ich kann dazu wenig sagen wieder, weil, wie gesagt, ist einfach nicht meine Art Spiel.
Nein, ja. Okay, dann noch die letzte Frage. Wie lange soll eine Multiplayer-Runde maximal dauern und was ist die optimale Anzahl an Mitspielern? Optimale Anzahl an Mitspielern kann ich nicht pauschal sagen. Und wie lange soll die Runde dauern? Ich würde sagen, so 20 bis 40 Minuten, irgendwas dazwischen. Wobei 40 natürlich schon eher lang ist, je nachdem, was man halt so für Zeitrahmen zur Verfügung hat. Aber 20 Minuten sollte für mich eine Runde eigentlich schon dauern. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab zum Beispiel bei Battlefield 3 und 4, gibt es dann diese, weiß ja, ich nicht, diese 3000 Ticket-Server. Also, ich habe es nicht gecheckt, wirklich. Spielst du eine Stunde auf einer Map? Warum? Das hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Ja, das habe ich auch irgendwie. Als ich mal der Elster nachgejoint bin, weiß ich, in Battlefield 4 und auf einmal war das irgendwie so ein 2500 Ticket-Server, wo man dann irgendwie anderthalb Stunden dann rumgemacht hat. Also man gewöhnt sich dann auch irgendwann dran. Also irgendwann ist dieser Punkt vorbei, wo man sich so die Sinnfrage stellt und dann wohnt man einfach da, weil das ist jetzt halt einfach so. Aber so grundsätzlich bin ich auch eher so bei, ich sag mal, es diffundiert so um eine halbe Stunde rum irgendwie. Das sind so schöne Sachen, dann machen wir einfach die nächste Runde. Oder weiß ich, bei Helldivers hast du ja so, du hast ja quasi immer so 12 Minuten Mission und 40 Minuten Mission und dann quasi um eine Kampagne zu machen, musst du quasi zwei oder drei von denen machen und dann spielt man dann schon irgendwie eine Stunde rum. Aber ich sag mal, die eine Mission oder so, die kann man dann schon in einer halben Stunde ungefähr machen, ja.
Ja, ist halt auch schön, wenn das Ende absehbar ist. Ne? Ich habe halt früher, als ich noch Dota gespielt habe.
Auch so grundsätzlich, ja.
Ja, richtig, genau. Als Lebensgrundsatz. Nee, aber da konnte ja eine Runde konnte in 25 Minuten vorbei sein, wenn es schnell war. Oder wenn es ein Extremfall ist, geht es dann halt irgendwie über 70 Minuten oder so. Und ja, wenn du halt sagst, ja, ich will eben eine Runde zocken und ich weiß, aber ich muss in der Stunde wo auch immer hin, dann je nach Spiel kannst du das halt nicht mehr machen. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, wie zum Beispiel auch bei Tarkov, wo das Ganze einfach zeitlich begrenzt ist. Du weißt, der Raid geht maximal 40 Minuten. Und dann ist halt vorbei die Runde, egal was passiert so. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn das ein bisschen kalkulierbar ist, gerade wenn man vielleicht noch mehr Verpflichtungen hat oder so. Ja. Nino, was ist die optimale Rundenlänge für einen Tag of Raid? Okay, Nino ist wahrscheinlich gerade AFK. Nino ist gerade in Tagesarbeit.
Nein. Ja, nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht.
Wir hören ihn dann in 40 Minuten.
Ja, im Normalfall so lange, bis ich sterbe. Das kann von 4 Sekunden bis 55 Minuten sein. Also okay. Bei mir ist es ja relativ egal. Die kürzeste Runde dauert 20 Minuten im Maximum und die längsten 55 Minuten. Deswegen Pumpe. Aber das ist so eine angenehme Länge für mich.
Ja, ja. Da hilft es natürlich auch, wir haben das Gentleman Agreement auf dem Server, dass wenn quasi einer, also nur noch einer übrig ist oder halt zwei, und das quasi einer ist tot, dann wird halt der Weg nach Valhalla gefunden. Also das heißt Angriff, du wird jetzt nicht auch mal, weiß ich, wenn der andere halt schon raus ist oder zwei schon raus sind, dann irgendwie, weiß ich, 20 Minuten lang in den Busch gepimmelt und geguckt, sondern, ne?
Ja, also das führt auch regelmäßig zu Diskussionen mit Jungs, die uns neu joinen. Das machen wir einfach nicht. Wir warten auf niemanden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn einer tot ist, raus oder kämpfen. Und es ist kämpfen und dann raus oder sterben.
Ja gut, es gibt ja noch den Spezialisten, der dann noch 7 Frags macht und noch 12 Leute lootet. Aber gut,
ja. Ja, aber den schmeißen wir dann aus der Gruppe. Okay. Tut mir leid. Ja, ich kann keine Lebenszeit
passt nicht.
Für. Ja. Und also man darf auch nicht, die Kerngruppe hat halt locker 2000 Stunden miteinander verbracht. Das darfst du nicht vergessen. Ja.
Das stimmt.
Also, wir wissen, wo der andere steht, wenn irgendwas passiert. Ich brauche dem weder zugucken noch sonst irgendwas. Ich weiß, was der tut. Ja, und das ist halt ein riesiger Vorteil. Aber das geht halt auch nur bei solchen dämlichen Spielen wie Tarkov.
Okay. Ja. Ja, sehr gut. Okay, vielen Dank an Thomas und Martin für eure Fragen bzw. das Feedback.
Darf ich noch mal ganz kurz, eine Sache möchte ich da noch kurz sagen, und zwar, weil es mir gerade in den Kopf kommt, wo ich mir tatsächlich jetzt auch mal gedacht habe, wo es mal interessant wäre, es im Koop gespielt zu haben. Ich habe jetzt halt nie die Möglichkeit gehabt oder so, und jetzt ist eigentlich auch schon fast zu spät. Aber hätte ich bei Baldur's Gate 3 tatsächlich mal interessant gefunden, wie da die Dynamik sich so entwickelt im Koop, weil es ja im Grunde eine Dungeons and Dragons Runde ist. Wenn du es im Koop spielst. Also wenn du wirklich 4 Leute hast, die jeder einen Charakter da quasi steuern und dann da in diese Welt geworfen werden, und dann kann es halt sein, dass jeder irgendwie seinen eigenen Scheiß macht oder man koordiniert sich voll gut oder wie auch immer. Das ist ja wirklich wie am Spieltisch, mehr oder weniger. Und das stelle ich mir eigentlich schon auch ganz cool vor. Also das wäre mal so eine Sache, wo ich mir auch vorstellen könnte, das müsste man fast mal ausprobieren im Koop. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn man es schon durchgespielt hat, man kennt die Handlung und so schon, das geht eigentlich, finde ich, beim ersten Durchgang ging es wahrscheinlich am besten. Aber ja, das wäre sicherlich mal interessant.
Ja, ist halt schwierig zu koordinieren, ne? Wenn du also mal spielen, ja, aber wenn du jetzt sagst, ja, wir spielen zu viert konsequent ein Spiel durch, was irgendwie 120 Stunden dauert oder so. Das ist natürlich echt
Ja, das schwierig. ist ja das Problem, was viele Pen-and-Paper-Gruppen auch haben. Ja. sich zu koordinieren. Aber naja, aber also wie gesagt, noch, also da finde ich es mal interessant.
Ich weiß noch, bei Original Sin 2 gab es ja so, wie soll man sagen, so jeder Charakter hatte mit seiner Origin-Story auch ein verstecktes Ziel, was er oder sie erreichen wollte. Ist das bei Baldur's Gate auch so, dass die Charaktere noch so eine eigene Agenda haben und dass die anderen nicht zwangsläufig davon wissen?
Eventuell. Ich habe die Origin-Charaktere sind ja, wenn sie nicht gewählt werden, sind sie ja deine Companions. Also du triffst die ja so oder so in der Welt. Und wie das jetzt genau ist, wenn man die selber spielt, weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, du kannst dir im Charaktererstellungsbildschirm, das kann aber auch jeder machen, wenn er will, kannst du dir quasi so kurze Hintergrund-Audio-Snippets anhören, wo die kurz erzählen, was ihre Hintergrundgeschichte ist, und dann weißt es halt. Und wenn du das nicht machst und dann einfach so spielst, dann kriegst du es halt quasi, sind es ja NPCs, und dann kriegst du es quasi durch Gespräche mit über die Zeit. Was ihr Ding ist, wie es jetzt ist, wenn jetzt die Leute im Koop diese Origin-Charaktere, 4 von denen spielen würden, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Da wüsste ich jetzt nicht genau, wie das dann funktioniert, genau. Ja, das kann ich dir jetzt leider auch nicht beantworten. Aber wie gesagt, ich glaube halt, also im Koop, wenn ich meine halt, das im Koop zu spielen, meine ich wirklich, das wäre am interessantesten, wenn man schon eine Pen-and-Paper-Gruppe zum Beispiel hätte. Ja, und die spielen schon zusammen Pen and Paper Dungeons and Dragons oder irgendwas, die sich dann quasi die ihre Pen and Paper Charaktere für im Charakter Editor von Baldur's Gate 3 nachbauen und dann quasi ihre ganz normale Gruppe weiterspielen in dem Spiel. Das stelle ich mir schon gut vor, dass sowas gut funktionieren könnte.
Ja. Ja. Das stimmt. Da muss ich jetzt leider trotzdem erneut auf Original Sin 2 verweisen, weil die haben ja zumindest so einen Dungeon-Master-Modus oder so ähnlich heißt der. Also da kannst du im Prinzip so eigene Pen-and-Paper-Abenteuer erleben. Also kannst du halt selber so ein bisschen wie so ein Mod-Tool, stelle ich mir das vor, kannst du dir halt selber so ein bisschen was zusammenschrauben. Aber gut.
Ich meine, da hatten sie Pläne, da auch irgendwie mal was rauszubringen. Ist aber, glaube ich, noch nicht passiert.
Ja, das würde ja dazu passen, ja. Okay, wunderbar. Ja, dann war es das mit dem Hörerfeedback. Wir haben heute keinen Hardware-Teil, weil wir alle da sind. Und es gab auch wohl nicht so gravierend wichtige Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kommen wir einmal zu den News. Da haben wir nur unter den Short-News eine Sache, die Tobi freut. Und zwar hat er das reinkopiert, dass Ghost of Tsushima am 16. Mai für den PC erscheinen wird.
Juhu!
Und ja, da kann man davon ausgehen, dass du dir das holst und was berichtest, ne?
Sicher, ja, kann gut sein. Ich weiß also, wie es dann genau im Mai aussieht bei mir, ob das alles zeitlich so hinhaut, muss ich gucken. Aber ich werde es früher oder später spielen und dann sicherlich auch berichten, genau.
Ja, ja. Okay, cool.
Ja. Also, wenn wir schon bei PlayStation sind, PlayStation, es gibt jetzt Gerüchte zur PlayStation Pro, also die quasi jetzt kommt. Also, wir sind ja quasi in der Mitte der Lebenszeit und es gab ja auch schon bei 4 eine Pro, die ungefähr so doppelt so schnell war. Und wahrscheinlich ist das neue Ding jetzt so, ich sag mal, Faktor 3, dreimal so schnell, was eine PS5 hat, was den Chip, der da vermutlich verbaut sein wird, so angeht. Das fand ich ganz interessant, weil das ja schon ein ordentlicher Sprung ist. Also weiß ich teilweise mit irgendwelchen Raytracing-Sachen, weil sie dann auch optimiert haben, teilweise Faktor 4 mal, was für so eine, ich sag mal, Zwischengeneration-Update schon einigermaßen großer Sprung ist, dass man jetzt einfach so einen so viel leistungsfähigeren Chip nimmt, ja.
Ja, weiß man da schon, wann die kommen soll?
Nö, das waren jetzt die ersten Gerüchte einfach nur von nur einem YouTube-Kanal. So grobe Teraflop-Werte und jetzt geht es wahrscheinlich erstmal los, dass die halt erstmal ausgeliefert werden, Dev-Kills und das ist jetzt so der erste Aufschlag, in welche Richtung es wohl geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in 2 Wochen kommt.
Ja, alles klar.
Ja, beim Ausliefern von Konsolen hat Sony ja eh nicht so, ne?
Ja, wobei mittlerweile geht's ja, glaube ich, ne? Ja, ach so, jetzt fällt mir natürlich auch noch direkt was ein. Sorry, jetzt werden dir wahllos News zusammengeschmissen. Es gibt ja so ein bisschen was Neues um Star Citizen, da rumort's gerade wieder ein bisschen. Und es gab jetzt einen längeren Letter from the Chairman von Chris Roberts, hat wieder was geschrieben. Und ich habe nur so ein bisschen Kommentare gelesen. Anscheinend ist davon auszugehen, dass 2024 angekündigt wird, wann Squadron 42 erscheinen soll. Irgendwie so. Ja, das habe ich gelesen. Mal gucken, ob sich das so ergibt. Mal schauen. Ja, angeblich tut sich da irgendwas und das könnte jetzt bald in den nächsten Jahren erscheinen.
Na gut, sie haben ja gesagt, dass sie in der Polishing-Phase sind. Also eigentlich muss davon ausgehen, dass das 2025 kommt, das Ding.
Ja, das wäre immer was. Das wäre cool.
Also Squadron, nicht Star Citizen, sondern
genau. Nur
Squadron
42. Ja. Für Star Citizen haben wir unsere Tipps abgegeben, da müssen wir noch
warten. Genau. Kann ich meinen nochmal revidieren? Ich war, glaube ich, etwas zu früh.
Ich bin bei 2028, ich glaube September oder so.
Das wird nix.
Nee. Ja, gucken wir mal. Okay. Gut, das war's mit den News und ja, dann kommen wir jetzt zu Outcast A New Beginning.
Yeah.
Genau.
Kurze Frage jetzt noch, bevor Tobi loslegt. Oh. Hat das noch irgendwer von euch gespielt? Kann dann herausgeschnitten werden, aber es
ich wollte diese Frage gerade stellen.
Ja, dann mach du das doch. Okay, leg los, als hätte ich nichts gesagt.
Hat das jemand von euch noch gespielt?
Nein.
Nein.
Nee, ich meine eigentlich weniger, ich wollte weniger fragen wegen Outcast 2. Ich glaube, das hat keiner außer mir jetzt gespielt. Es kam ja auch erst vor 3 Tagen raus. Aber ich wollte fragen, ob jemand von euch Outcast den ersten Teil gespielt hat, entweder im Original oder in dem Remake, was eben 2017 rauskam.
Nein.
Nein? Nein? Hat auch keiner gespielt? Okay, okay. Gut, ja, dann erzähle ich jetzt was zu Outcast in the Beginning. Also es ist natürlich, es ist halt der Nachfolger quasi, der nach 25 Jahren erschienen ist, nachdem der erste Teil 1999 in die Läden kam, vom belgischen Entwicklerstudio Apparel gemacht, die es tatsächlich noch gibt, was mich schon gewundert hat, ehrlich gestanden, dass es die noch gibt. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft haben, aber ich weiß nicht, ob die sich irgendwann mal aufgelöst haben und dann wieder gegründet haben oder wie auch immer, aber es sind wohl noch einige der alten Leute dabei. Und die haben dann eben erstmal mit dem Remake des ersten Teils dann wieder so ein bisschen quasi Kohle reingebracht, sind natürlich inzwischen unter THQ Nordic, also der Embracer Group, vorhanden und haben jetzt dann eben
ein sicherer Hafen.
Ein sicherer Hafen auf jeden Fall. Ja, ich bin froh, dass das noch rausgekommen ist. Jetzt mal gucken, was als nächstes passiert. Anscheinend eben haben sie mit dem das Remake, glaube ich, hat sich so mittelmäßig verkauft und damit haben sie zumindest gerechtfertigt, dass sie den zweiten Teil da machen konnten. Und der ist jetzt fertig geworden und erschien eben jetzt am Freitag. Es ist wieder ein Open-World Third-Person-Action-Adventure, genauso wie der erste Teil. Hat leichte RPG-Elemente in dem Sinne, dass man viele Sachen upgraden kann und so und ein paar neue Fähigkeiten da irgendwie in so Skillbäume verteilen kann. Ist aber, also ich würde es jetzt nicht als Rollenspiel bezeichnen. Ich finde, es ist eher ein Action-Adventure. Was auch daran liegt, dass es wie im ersten Teil so ist, dass also du hast zwar Dialoge mit Dialogoptionen, aber du hast jetzt keine Möglichkeit, dass dein Hauptcharakter irgendwie großartig eine eigene Persönlichkeit entwickelt oder so. Du klapperst einfach so die Punkte ab. Deswegen würde ich eher sagen, es ist ein Action-Adventure. Nur ganz kurz, Spielzeit weiß ich noch nicht. Das ist nämlich, also was ich hier mache, ist kein Review, sondern eher so ein bisschen erste Eindrücke. Ich habe es jetzt über die letzten 2 Abende jeweils so 5-6 Stunden gespielt. Also ich bin so bei 12 Stunden Spielzeit etwa. Nach der Karte zu urteilen und dem, was ich alles geschafft habe, würde ich sagen, ich habe vielleicht so ein Fünftel etwa des Spiels durch. Also ich gehe davon aus, dass man am Ende, ja, also wenn man wirklich alles macht, vielleicht so 50 Stunden braucht. Aber ich denke, es ist auch viel optionaler Krempel dabei. Also man kann es wahrscheinlich auch in 30 locker durchspielen. Also es ist jetzt kein Baldur's Gate 3 zum Glück. raus ist es für PC, da kannst du es haben auf Steam, GOG, ich nehme auch an auf Epic, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, PlayStation 5, Xbox Series X, kostet glaube ich im Originalpreis 50 € oder was, aber ist jetzt auch schon runtergesetzt, ich habe es irgendwie gesehen um 20, also kannst du auch schon für 40, kriegst du es eigentlich normalerweise irgendwo.
Ich hätte direkt Nachfrage, wenn es okay ist, wenn ich nicht schon zu früh reingrätsche, weil du gesagt hast, man kann seinen Charakter da jetzt nicht so wirklich ausgestalten. Heißt das, dass die Entscheidung, die man trifft, oder dass man da keine Entscheidung treffen kann? Also wenn man jetzt sagt, ich nehme Antwort B anstatt A, oder gibt es das da in dem Fall gar nicht? Gibt es immer nur eine?
Also eigentlich nicht. Also normalerweise ist es so, du hast Dialoge mit NPCs, da kannst du verschiedene Punkte sozusagen abhaken. Das sind aber meistens nur Nachfragen und so. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Aber eigentlich kannst du keine Entscheidungen treffen. Es ist nur so, und das weiß ich auch selber noch nicht genau, du hast relativ am Anfang gleich in der Hauptstory nimmst du quasi 2 Hauptmissionen auf einmal an, wo die eine so ein bisschen so ein friedlicher Weg ist und die andere eher ein gewaltvoller Weg, beziehungsweise eventuell sogar 3, aber das lässt sich noch ein bisschen schwer sagen. Und es kann sein, dass du dich dann am Ende entscheiden kannst, welchen davon du jetzt irgendwie dann am ehesten folgst. Aber das weiß ich noch nicht. Das kann auch sein, dass du alle 3 machen musst. Das ist mir noch ein bisschen unklar, wie es genau ist. Aber okay. So jetzt im normalen Spielverlauf hast du jetzt nicht irgendwie ständig irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder sowas. Du machst einfach dein Zeug. Genauso wie es im ersten Teil eigentlich auch war. Also kann ich vielleicht kurz direkt so zur Story so ein bisschen den Hintergrund erklären. Im ersten Teil war es ja so, also man spielt Cutter Slate. Das ist schon eigentlich, also man merkt dem Ganzen schon an, es ist den 90ern entsprungen. Ne? Es ist noch so ein bisschen so die Goofy-Zeit der Videospiele. Also die Hauptperson heißt Cutter Slate und ist ein US Navy SEAL. Im ersten Teil ging es darum, dass man quasi im Jahr 2007, glaube ich, soll es spielen. Ist man so ein bisschen, ja, der Cutter Slate hatte eine Mission, wo einer verstorben ist bei so einer Trainingsmission und er ist da so ein bisschen in Schuldgefühlen verwachsen und so und seine Karriere ist so ein bisschen am Boden und dann wird er aber einberufen für eine Spezialmission, ein Team von Wissenschaftlern zu eskortieren, weil die haben ein Tor in eine Paralleldimension geöffnet und das Problem ist, dass irgendwas schiefgegangen ist mit dieser Sonde, die sie da in die Paralleldimension geschickt haben. Und die Sonde hat so eine Art schwarzes Loch verursacht und quasi langsam aber sicher wird die Erde durch dieses schwarze Loch in diese Paralleldimension gesaugt und alles geht kaputt. Und bevor das also wirklich schlimm wird, schicken sie dieses Team von Wissenschaftlern dahin, um die Sonde zu reparieren und zu verhindern, dass die Erde zerstört wird, sozusagen, durch diese Katastrophe. Und das ist dann dein Auftrag. Das heißt, du gehst, reist in diese Paralleldimension, verlierst aber mal direkt dein ganzes Team und bist dann alleine unterwegs. Und findest dich wieder in dieser Parallelwelt namens Adelpha, die bewohnt wird von den sogenannten Talanern. Das sind quasi so humanoide Wesen, die aber drei Finger haben und so eine ledrige Haut. Und muss dann quasi, die Sonde ist irgendwo anders, deine ganze Ausrüstung ist weg und so, und diese Talaner werden von einem bösen Machthaber irgendwie unterworfen und so, und dann geht's eben darum, dass du willst nur diese Sonde finden, aber um das zu schaffen, musst du dich dann mit der Widerstandsbewegung dort verbünden und musst einen ganzen Haufen Quests quasi erledigen, in dieser Paralleldimension. Und das Ganze war damals eben beeindruckend, erstmal grafisch, war auf so einer Voxel-Technik aufgebaut, hatte tolle Effekte und so. Und war eigentlich so das erste storybasierte 3D-Action-Adventure, so mit so einer richtigen halboffenen Welt. Also der erste Teil war so in so vier Welten aufgeteilt, die waren mit so einer Art Stargates miteinander verbunden. Und hatte sehr cooles Worldbuilding. Also diese Parallelwelt Adelpha, diese Leute, die hatten ihre eigene Sprache. Da war dann auch im Handbuch, war ein Glossar drin mit den ganzen Wörtern und so. Damals konntest du nachschlagen, was dann was bedeutet und so. Und das Coole war halt, dass also erstmal der Hauptcharakter war irgendwie so ein cooler Typ, der hat dann immer irgendwie so Pop-Culture-References gebracht von der Erde und die wurden dann immer missverstanden von den ganzen Talanern dort, die halt keine Ahnung hatten, was das alles bedeutet. Und auf die Art und Weise haben sich eigentlich immer sehr witzige Dialoge mit skurrilen teilweise Charakteren eben da ergeben. Im Deutschen war das damals synchronisiert von der deutschen Stimme von Bruce Willis. Wie heißt der wieder? Lehmann, glaube ich, irgendwie. Manfred Lehmann, genau. Und das war ziemlich kultig damals eigentlich, wie das irgendwie so aufgezogen war und Ding. Und ich erzähle das alles, weil in diesen Punkten, also in der Story und der Darstellung der Welt, dem Worldbuilding, den Charakteren und so, macht der zweite Teil jetzt eigentlich alles richtig. Also der orientiert sich sehr stark am ersten Teil. Er retconnt zwar ein paar Details der Handlung aus dem ersten Teil, aber das ist halb so wild. Aber du spielst quasi wieder Cutter Slate und der wird wieder in diese Dimension gesaugt, kommt da an, hat aber, weiß gar nicht, wieso er jetzt da ist, hat auch sein gesamtes Gedächtnis irgendwie verloren, weiß gar nicht genau, ja, wer er ist oder kriegt das dann nur in so Art Erinnerungsfetzen immer so mit, und er weiß auch nichts mehr von seiner ersten Mission. Das haben die wahrscheinlich gemacht, um quasi neuen Spielern den Einstieg zu ermöglichen. Aber du triffst triffst quasi 10 Jahre nach deiner ersten Mission ungefähr wieder in Adelpha ein und die ganzen Leute dort wissen natürlich, was passiert ist. Also du kriegst von den anderen ständig erzählt, ja, ach, damals waren wir ja von dem bösen Machthaber Feran unterworfen und der Ulukai, das ist also, die Talaner nennen dich den Ulukai, das ist so eine Art Retterfigur, sagen sie mir, der hat uns gerettet, aber das Problem ist, wenn du jetzt ankommst, sind die Talaner leider wieder unterworfen worden von Invasoren.
Ist es wahr?
Ja, so ist es. Ne? Die haben kein einfaches Leben und die sind jetzt von Invasoren unterworfen worden, die aus dem Weltraum gekommen sind mit Metall, also metallischen Maschinen und Raumschiffen und Robotern und so. Und ein Mini-Spoiler, weil das ist wirklich schon, also das kommt schon im Tutorial, wird es schon aufgeklärt, weil ich bin da so durchgelaufen und habe gedacht, na, also das sieht aber schon sehr bekannt aus, wie diese Metallbauten da stehen und so. Und ja, die Invasoren sind die Menschen. Also es sind unsere eigenen Leute und die quasi dort eingedrungen sind. Du kämpfst aber nicht gegen Menschen, sondern du kämpfst hauptsächlich gegen Roboter. Und du schlägst dich aber auf die Seite der Talaner und quasi die haben eine Gruppierung, die sich da eben befreien will. Und mit denen arbeitest du letztendlich zusammen und versuchst erstmal rauszufinden, was überhaupt los ist. Und hauptsächlich willst du eigentlich auch wieder zurück in deine eigene Welt. Aber du willst halt auch irgendwie jetzt nicht, dass die Talaner unterjocht werden und tust dich da mit denen zusammen. Und so beginnt deine Reise durch das neue Adelpha. Und du bist da auf einem neuen Kontinent unterwegs. Also bist nicht mehr da, wo du vorher warst. Also es gibt, sie haben jetzt, bist nicht mehr in denselben Gebieten, sondern bist ein bisschen woanders. Aber eben wieder in dieser Welt. Und das merkt man auch. Also wie gesagt, sie haben diese Talaner, die sehen jetzt zwar ein bisschen anders aus, aber immer noch haben noch diese Lederhaut und so. Und wie die Dialoge geschrieben sind und die Charaktere, die du triffst, das ist wirklich wieder wie im alten Teil. Also es wirkt schon fast ein bisschen altbacken, weil sie wirklich diesen Stil wieder eingefangen haben, den sie damals eben in den 90ern hatten. Und der ist heute schon, wirkt teilweise ein bisschen komisch, aber ich find's gut. Irgendwie, gerade wenn man die alten Sachen gemocht hat, das ist wirklich gut. Also es gibt wieder so diese typischen Dialoge, zum Beispiel, ich habe mir gemerkt, wo ganz am Anfang, wo Cutter Slate irgendwo in so ein Dorf reinkommt und dann sagt halt einer, oh, Ulukai, wir haben ja auf dich gewartet und so und Ding und Ding. Und er meint halt nur so, ihr kennt mich schon, das ist verrückt und so, bin ich sowas wie, keine Ahnung, wie einer von den Beatles bei euch? Und dann sagt halt der Talaner irgendwie so, was? Wieso sollte, also in der englischen Vertonung sagt er dann halt irgendwie so, Why would I compare you to a beetle? Und so halt, weil er das halt nur als Käfer kennt und halt wieder genau solche, diese Dialoge, die einen zum Schmunzeln bringen. Also man lacht sich jetzt nicht kaputt oder so, aber es ist eigentlich wieder.
Also er hat in den 10 Jahren auch nichts dazugelernt. Er macht weiterhin mit den popkulturellen Referenzen aus den 90ern.
Ja, genau, er hatte sein Gedächtnis verloren. Also sei ihm zugute gehalten. aber ja, und das kommt ständig vor. Also das ist eigentlich für mich mit das Schönste an den Dialogen ist, dass die sich ständig missverstehen, alle miteinander. Irgendwie ist es teilweise, ist es ein bisschen arg. Schrullig oder ein bisschen arg albern gemacht auch, aber es sind nette Dialoge auf jeden Fall dabei, muss man sagen. Gerade im Englischen. Ich habe es auch mal auf Deutsch umgestellt, um die deutsche Sprachausgabe zu testen. Ich habe es jetzt nur kurz mal angetestet, die paar Sätze, die ich mir angehört habe. Ich fand's okay, aber die Englische ist schon nochmal besser, fand ich. Also da ist irgendwie auch ein bisschen mehr Gefühl drin und so bei den Speichern und ja.
Ich habe mal so parallel ja so ein Let's Play gestartet, der ist auch gerade so am Anfang, wo er so quasi in das Dorf kommt. Und also den ersten Teil kam ich aus besagtem Dorf halt nicht raus, das habe ich vor 20 Jahren mal gespielt. Ja, ansonsten kenne ich es nur als CPU-Test, kann man den ersten Teil noch benutzen, den auf 4K hochdrehen und dann gucken, ob man über 60 FPS hat. Das ist auch ganz schön, ist immer noch da. Ansonsten, es sieht ja immer noch, der neue Teil jetzt, der sieht eigentlich okay aus. Vor allem, wenn man mal nachguckt, was das Studio die Jahre vorher gemacht hat. Also das ist wirklich Abfall zum Davonlaufen. Und das ist ja überraschend solide jetzt auf einmal. Und vor allem auch mit den, also das ist natürlich immer diese Dialoge mit Schnitt, Gegenschnitt und so weiter, weil mehr ist halt nicht drin. Aber zumindest lehnen die sich ab und zu mal vor, lehnen sich wieder zurück, gestikulieren mal mit einer Hand oder so. Also das, also da habe ich schon statischere Dialoge gesehen in den letzten 2 Jahren. Das fand ich jetzt eigentlich okay.
Genau, also die Qualität in der Hinsicht ist natürlich Double A, absolut. Also es ist weit von Triple A weg, aber dafür ist es solide, fand ich auch. Bei den Animationen, die du ansprichst, merkt man sehr schnell, dass die haben halt irgendwie, was weiß ich, ja, 20 Stück haben sie halt gemacht und die werden dann abgespult von den Leuten wieder und wieder und wieder. Also ich hatte auch schon den Fall, dass zum Beispiel einer hat eine Dialogzeile, da widerspricht er dir wegen irgendwas. und führt das aber relativ lange aus. Also diese Dialogzeile läuft vielleicht so 30 Sekunden oder so oder 45, wo der das erklärt, wieso er dir da jetzt nicht zustimmt. Und in der Zeit hat er so eine Animation, wo er halt mit dem Kopf schüttelt und dann tut er sich einmal so mit dem ganzen Körper schütteln und dann tut er die Hände so vor und wedelt einmal so rum, so eine abwehrende Geste. Und das macht er halt in diesen 45 Sekunden dann irgendwie viermal hintereinander. Also man merkt schon, das ist halt ein Animationsset, das wird abgespielt und wenn es zu Ende ist, wird es wieder von vorne abgespielt. Aber es fällt nicht ständig auf und ich kann damit ganz gut leben. Das ist halt so ein bisschen so, ja, es ist so ein bisschen das Niveau von vor 10 Jahren, aber es ist okay. Also ich finde, es bringt die Stimmung gut genug rüber. Und wie gesagt, dadurch, dass auch gerade die Vertonung im Englischen relativ gut ist, kann ich damit ganz gut leben. Das passt schon.
Mir gibt das alles so ein bisschen, sowohl in den Dialogen als auch in der gesamten Präsentation, so ein bisschen Piranha-Bytes-Vibes.
Ja, absolut. Ja. Also okay. Ich würde sagen, wenn ich einen Vergleich ziehen müsste, wäre Elex wahrscheinlich somit das Nächste, was dran ist. Gerade auch, weil, abgesehen von den Dialogen und so, was das Spiel wirklich sehr gut macht, ist genau das Gleiche, was Elex schon sehr gut gemacht hat, ist das Weltendesign. Die Welt ist wunderschön designt. Also die, wie gesagt, die Grafik ist AA-Standard. Dafür ist sie ganz gut, finde ich. Also dafür, dass es kein AAA ist, ist es echt okay von der reinen Optik her. Aber das Design der Welt finde ich super cool gemacht. Weil es wirklich, du bist auf diesem Alien-Planeten und das merkst du auch, da ist irgendwie, du bist in einem sehr dichten Wald am Anfang, der wirklich tolle Vegetation hat, aber halt auch so ein bisschen eben, dann hast du halt mal blaues Gras und du hast irgendwie so verrückte Farne, die irgendwie so ein bisschen komisch aussehen und so. Also es bringt diesen Alien-Vibe ziemlich cool rüber. Und dazu hast du auch noch eben so Wildlife. Also du hast halt Tiere, die da rumlatschen, irgendwelche Spinnenwesen und so eine Art Wölfe, so Alien-Wölfe und so. Genau. Und die sind auch, die interagieren miteinander. Das heißt, wenn irgendwie zwei Alien-Spezies, die sich jetzt gegenseitig fressen würden, aneinander geraten, dann kämpfen die auch gegeneinander. Kommt aber nicht so häufig vor. Und du kannst da quasi entweder durchrennen oder, und das ist ein anderes cooles Feature, du kriegst am Anfang gleich mal ein Jetpack. Und der Jetpack, der ist am Anfang noch nicht so mächtig, den musst du erstmal aufwerten. Da komme ich dann später noch drauf, wie das im Gameplay alles abläuft. Aber wenn der mal ein bisschen aufgewertet ist, dann ist das richtig cool, weil der, du kannst mit dem entweder halt nach oben jetpacken oder du kannst so über den Boden gleiten. Das ist quasi die Alternative zum Sprinten. Und das ist so ein bisschen wie bei Atlas Fallen, glaube ich, wo du ja über diesen Sand gesurft bist, als Sprintanimation sozusagen. So ist es hier, gleitest du mit diesem Jetpack so über den Boden, statt zu sprinten. Und das macht es irgendwie cooler. Also das fühlt sich cool an, mit dem Jetpack da durchzudüsen, relativ schnell. Und dann kannst du noch, hast du noch so eine Art Wingsuit. Also du kannst dann, wenn du von entweder irgendwo oben stehst und runterspringst oder dich mit dem Jetpack so hochkatapultiert hast, dann kannst du mit diesem Wingsuit quasi gleiten. Und das macht richtig Bock, sich durch diese Welt zu bewegen. Eben auch, weil die so cool designt ist, weil die ziemlich viel vertikale Strukturen hat. Da gibt's viele Klippen oder Bäume oder Zeug, wo du irgendwie hoch kannst und Zeug finden kannst, irgendwelche kleinen Gegenstände oder so. Und dann kannst du dich da wieder runterstürzen und mit deinem Wingsuit rumfliegen und so. Und das ist am Anfang noch ein bisschen frustrierend, weil solange der Jetpack noch nicht hochgelevelt ist, weil du dann nur einen Boost hast mit dem Jetpack oder zwei und dann musst du immer warten, bis der sich wieder aufgeladen hat und so. Aber wenn das mal so nach den ersten 6-8 Spielstunden, wenn du den einigermaßen so aufgewertet hast, dass er gut geht, dann macht es schon Spaß. Also das bockt schon, da so ein bisschen zu erkunden und durch die Welt durchzustreifen und sich diese coole Optik anzuschauen.
Also ich muss auch sagen, was ich davon so gesehen habe, ich fand die ganze Welt, wie du schon sagst, fand ich wirklich sehr cool designt. Also gerade so diese Dörfer, wo dann irgendwie da die Dorfbewohner wohnen, ja, die Einheimischen, die Aliens, das fand ich ziemlich cool.
Ja, die Dörfer, kann ich ganz kurz vielleicht schnell einhaken, also gerade das erste Dorf ist so in die Bäume reingebaut und es sind wie so Baumhäuser. Und das ist echt cool, da blickst du am Anfang überhaupt nicht durch, wo was ist, hast aber so einen Scanner, mit dem du das anzeigen lassen kannst. Und dann musst du erstmal deinen Weg zu dieser Hütte finden, die irgendwo im Baum ist. Und du musst gucken, oh, wie komme ich jetzt überhaupt hoch? Und irgendwo gibt's einen Aufzug und dann gibt's so Sprungpflanzen und so. Und dann kannst du da rumspringen und das ist wirklich cool gemacht. Also ja, gerade die Dörfer sind echt schick. Mhm.
Ja, und auch die ganze Welt, die Tierwelt, also wie du schon sagst, für AA wirklich nett anzusehen. Also da muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht. Gut, es gab ja schon Trailer vorher, aber wenn man jetzt wirklich mal Gameplay sieht, wie die Leute da mit dem Jetpack langfliegen, so nah am Boden, aber doch relativ, ja, also es wirkt nicht hakelig oder so. Also ich finde, wenn man da das Fliegen sieht, das sieht cool aus. Und wie du schon gesagt hast, später mit diesem Gleitschirm, wie man es dann halt aus Breath of the Wild oder so kennt, primär genau. Daher für mich. Aber das ist einfach schön gemacht und es sieht spaßig aus, als könnte man sich da einfach gut durchbewegen. Sehr cool.
Jo, also wie gesagt, man muss den Jetpack aufwerten. Vorher ist es wirklich noch ein bisschen teilweise frustrierend. Man hat so dieses typische, weißt du, du stehst unten an einem Berg und du weißt, du bist jetzt hoch. Und du weißt, du musst irgendwie 20 Mal irgendwo landen zwischendrin und deinen Jetpack wieder diese 2 Sekunden aufladen lassen. Das nervt so ein bisschen. Aber ich bin jetzt inzwischen, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Boosts, die ich hintereinander machen kann. Und dann macht's richtig Bock. Weil dann bist du extrem mobil und kannst überall hin. Und dann ist cool. Jo, aber weil wir gerade von Aufwerten und Aufleveln und Upgraden sprechen, das ist nämlich eigentlich ein großer Teil der Game-Mechanik. Also entweder du machst die Quests, quasi die Main-Quest oder so, aber den Rest der Zeit verbringst du damit, Dinge upzugraden. Und das machst du, indem du Aktivitäten auf der Weltkarte ausführst. Und das ist wie ein Ubisoft-Spiel. Und das ist für mich einer der großen Kritikpunkte eigentlich, würde ich sagen, im Moment, ist, es ist sehr arg abklappern von Markern auf der Karte. Also du hast irgendwie verschiedene Aktivitäten, da gibt's so Parkourläufe oder Parkourfliegen fast schon, also es ist dann so eine Kombination aus Springen und Jetpack und Gleiten und so, musst du so kleine Parkourläufe machen auf Zeit, da musst du musst du so ein Ding verfolgen. Um so einen Schrein zu öffnen, musst du so eine Art kleines Irrlicht verfolgen. Das ist aber im Prinzip das Gleiche, ist auch Parcours letztendlich. Und so weiter. Und mit diesen ganzen Aktivitäten levelst du verschiedene Sachen auf. Also für den ersten Parcourslauf kriegst du blaues Kristall, mit dem du dann den Jetpack aufwerten kannst. Für das andere kriegst du eine Aufwertung für deine Lebenspunkte. Das nächste Ding musst du Basen von den Invasoren, also den Menschen quasi überfallen, kriegst dann Waffenteile, mit denen du deine Waffe aufleveln kannst. Fürs nächste kriegst du Skillpunkte, fürs nächste kriegst du das und so weiter. Und dann hast du ungefähr, ungelogen, hast, glaube ich, 10 verschiedene Menüs, in denen du verschiedene Sachen aufwerten kannst. Und dann verteilst du da dein Zeug. Und ja, also es ist halt, so schön es ist, sich durch diese Welt zu bewegen, was du eigentlich machst, ist grinden. Also, weil du dich halt aufwertest. Oh, ich weiß, also ich meine, wie gesagt, das ist alles optional, vielleicht kann man es weglassen. Ich fand den Schwierigkeitsgrad, ich spiele es auf normal, es gibt, glaube ich, 4 oder 5 Schwierigkeitsgrade, es gibt relativ viele, glaube ich. Aber auf normal ist bei mir jetzt im Moment alles relativ einfach. Natürlich deswegen, weil ich diese ganzen Aktivitäten immer mitmache, weil ich ein Completionist vor dem Herrn bin. Deswegen wahrscheinlich ist vieles auch optional, man könnte es auch weglassen, aber also gerade den Jetpack aufzuleveln, glaube ich, ist eigentlich fast alternativlos. Ja, aber das ist halt so ein bisschen einfach Abarbeiten von Zeug, ne?
Und, aber was ist denn einfach? Was machst du denn? Rätseln, Schießen? Worum geht's?
Genau, also wie gesagt, diese Parkour-Dinger hast du, dann, wie gesagt, du nimmst Basen der Erdlinge aus, das ist dann Schießen, dann gibt's noch, gibt's noch so ein Ding, da musst du quasi Tiere, da werden die Tiere irgendwie verrückt, bei so einer, weil der Planet dann halt erkrankt ist, weil die Invasoren den überfallen haben und so, und der wehrt sich und da gibt's dann so Auswüchse, wo die Tiere verrückt werden, du musst dann einen Haufen Tiere abknallen, dann kannst du das irgendwie wieder quasi versiegeln, diesen Bruch. Also es ist hauptsächlich Ballern oder halt so Parkour-artiges Bewegungsding. Wirkliche Rätsel habe ich jetzt noch nicht gefunden, glaube ich. Es gibt so ein paar, es gibt in der Main Quest gibt es so ein paar außergewöhnlichere Missionen. Ich hatte jetzt eine, es war so eine Escort-Mission, da musste ich Twon Haas, falls jemand den ersten Teil gespielt hat, wird er die noch kennen. Das sind so, zwar im ersten Teil waren es Reittiere tatsächlich, die du reiten konntest, aber das sind wie so zweibeinige, flügellose Vögel, so ganz komische Viecher. Die musste ich dann eskortieren, aber es war im Prinzip dann auch einfach nur eine Escort-Mission mit Schießen. Und ich musste jetzt, so eine Art Alien-Schafe mal in so ein Ding reintreiben. So eine typische Treibemission, weißt du, wo du, wenn du an die hinläufst, dann laufen die wieder irgendwo hin und so. Das ist aber schon das meiste, was ich an Abwechslung gesehen habe. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ein Rätsel gewesen wäre, wo man wirklich irgendwie was hätte sich erschließen müssen oder so. Das war jetzt eigentlich noch nicht. Weiß ich nicht, vielleicht kommt noch was. Der erste Teil hatte ein paar von denen, hier und da immer mal. Mal schauen, ob da noch was kommt. Bin ich gespannt.
Ja, bei Witcher 3 gab es ja auch die Ziege, die man aus dem Wald holen musste.
Genau, das ist praktisch genau das Gleiche, nur mit ungefähr 20 von den Viechern, die musst du in so ein Gehege rein reintreiben. Ja, es macht genauso viel Spaß. Ich war froh, als ich es geschafft hatte.
Ah, hervorragend.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also es ist so ein bisschen repetitiv, es ist so ein bisschen, ja, nichts Besonderes, was man da macht. Aber dadurch, dass die Welt so schön gestaltet ist, macht es mir auf jeden Fall Bock. Also ich spiele ja auch gerne Ubisoft-Spiele, weißt du, dann mache ich den Scheiß halt, das ist ja voll okay. Schöne Feierabendbeschäftigung und gleite da so ein bisschen durch die Welt und so, und das ist schon okay, aber. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Spiel ist, was ich irgendwie dann 20 Mal durchspielen werde oder so. Das auf jeden Fall nicht. Aber es ist okay.
Ich habe in meinem besagten Let's Play auch gerade gesehen, zumindest muss man irgendwelche Scheiße, die auf dem Boden liegt, nicht so wirklich einzeln aufsammeln, oder? Das passiert irgendwie so automatisch, oder?
Nee, musst du schon. Du musst E drücken, aber du kannst es ganz gut machen, während du mit dem Jetpack drüber fliegst. Das geht ganz gut.
Ach so, okay.
Ja, genau, kann man so nebenbei mitnehmen. Du hast, da gibt's auch ganz viele. Es gibt halt Heilpflanzen, die kannst du dann auch übrigens zu Tränken weiter craften, wenn du willst, oder du kannst auch einfach so futtern. Weil es gibt keine Autoheilung, also du musst dich schon immer selber heilen. Und dann gibt's auch noch andere Tränke, die irgendwie deine Kampfkraft verbessern oder deine Fliegegeschwindigkeit verbessern und so. Für die kannst du auch alle Pflanzen sammeln. Und dann kannst du noch dein Inventar upgraden, damit du wieder mehr von den Pflanzen auf einmal sammeln kannst und so weiter. Also das geht auch alles in diese Upgrade-Mechaniken
mit rein. Muss man dafür einen seltenen Jaguar umbringen? Oder?
Nee, ich glaube, es sind hauptsächlich Pflanzen tatsächlich in dem Fall. Oh. Also muss man
dafür eine seltene Pflanze finden?
Also manche sind häufiger da als andere. Also die Heilpflanzen sind ganz viele und dann gibt's welche, die sind, glaube ich, weniger häufig da. Du kannst dann auch bei Händlern kannst du dann auch die häufigeren Pflanzen gegen seltenere tauschen und so zum 3:1 oder 5:1 Dingens dann. Also da hast du schon Möglichkeiten, irgendwie, wie du die Sachen machen kannst. Aber es läuft eigentlich darauf hinaus, du fliegst halt irgendwo hin, für eine Quest oder machst irgendwas, oder fliegst diese ganzen Marker ab. Und dann scannst du halt dazwischen mal schön mit der X-Taste, geht der Scanner los und dann siehst du, wo die Dinger sind und dann fliegst du da drüber und nimmst die so mit. Und irgendwann sagt er dann, oh, mein Inventar ist voll und dann lässt es halt bleiben erstmal, bis du dir was gemacht hast eigentlich. Das geht so nebenbei, absolut. Oh, was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, die Steuerung zum Laufen, also ohne den Jetpack jetzt, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Fand ich. Weil der gute Cutter Slate kann sich aus irgendeinem Grund nicht direkt auf der Stelle drehen, sondern immer, wenn man ihn dreht, läuft er auch so ein Stück vorwärts. Und das ist gerade, wenn man an so einer Kante steht oder so, ist das am Anfang, man gewöhnt sich dran, aber am Anfang habe ich schon auch viel geflucht. Vor allen Dingen, wenn der Jetpack noch nicht so doll aufgewertet ist und dann fällst du wieder irgendwo runter. Mit dem Jetpack wird dann alles besser, aber gerade am Anfang muss man, also ich habe ich schon auch ein bisschen meinen Monitor angepult, mal hier und da. Ja, das gehört auch dazu. Und das ist eigentlich so das, was ich bis jetzt mitgenommen habe von Outcast. Viel mehr kann ich dazu eigentlich noch nicht sagen, weil, wie gesagt, in der Story bin ich jetzt noch nicht so weit. Da habe ich jetzt nur so die ersten drei Dörfer eigentlich gesehen von, ich nehme an, es gibt wahrscheinlich so 10 oder so, nehme ich mal an, auf der Weltkarte. Und habe da jetzt mal so die ersten Quests gemacht. Wie gesagt, das war alles ganz, ganz nett soweit. Und dann muss man jetzt noch gucken, wie sich's entwickelt mit der Zeit.
Okay. Ja, ich finde ein bisschen schade, dass es ja anscheinend doch grindlastig ist. Finde ich ein bisschen unnötig bei so einem reinen Singleplayer-Ding, dass man das dann so in die Länge zieht, aber mal gucken.
Ja, also es ist halt wie so ein Ubisoft-Ding, ne? Also es ist halt wie so ein Assassin's Creed oder sowas halt. Du hast da deine Punkte auf der Weltkarte und die latscht alle ab, machst da deinen Krempel. Also es ist schon, kann man schon machen, haben ganz andere Entwickler auch schon gemacht, aber das also hatte ich jetzt so nicht erwartet, sag ich mal, weil das gab es im ersten Outcast zum Beispiel noch nicht. Also im ersten Outcast hattest du wirklich nur Quests eigentlich, soweit ich mich erinnern kann. Und hast die Quests gemacht und hast dich so durch diese Gebiete gedingst. Und da gab es auch keine Open World, da waren das diese abgeschlossenen Gebiete. Hier hast du jetzt ja eine komplette Open World und diese Daokas, also diese Tore, diese Stargate-Dinger, die gibt's immer noch. Das sind jetzt halt Schnellreisepunkte, die schaltest du frei und dann kannst du da schnell reisen. Also insofern haben mich diese ganzen Questmarker etwas überrascht. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Beinbruch. Das ist halt einfach, sagen wir mal, 2023er Game Design oder so, wie man es nennen will. Ne? Das ist Ubisoft-Gedöns. Kann man, ich verstehe schon, wieso sie es jetzt so designt haben. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen kurz geworden, das Spiel oder so, ich weiß auch nicht. Aber ja, mal gucken.
Ich finde, man kann auch dazu sagen, es ist kein Deckungsshooter, ne? Das vielleicht nochmal hervorheben. Also es ist so ein Third-Person-Game, aber man kann sich jetzt nicht in Deckung begeben und von da aus entspannt schießen, sondern man läuft immer rum, ne?
Also du kannst dich zwar ducken, aber ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. aber ansonsten ist es eher Run and Gun, genau.
Ja,
also man kann sich so ein bisschen schlau positionieren, immer schön von links, weil er hat halt die Pistole in der rechten Hand und dann halt immer schön von links an die Tür ran, dass halt nur dein Arm da reinschaut und dann ist halt nicht so viel getroffen und solche, das machst du ja automatisch dann irgendwie, aber genau. Ich habe übrigens, apropos Waffen, ich habe bis jetzt 3 Waffen. Ich habe meine Pistole, die du von Anfang an hast, ein Gewehr und einen Granatwerfer habe ich bis jetzt. Ich habe keine Ahnung, was noch alles kommt. Es gibt ein Museum, in dem du Gegenstände vom ersten Teil finden kannst. Du kannst sie dann auch alle anklicken und dann reminisziert er kurz halt eben von dem, was er noch weiß oder was er nicht mehr weiß. Und da ist dann auch ein NPC dabei, den man schon aus dem ersten Teil kennt, der erzählt dir ein bisschen was dazu. Und die hatten schon, habe ich schon gesehen, lag eine Replika von dem Flammenwerfer aus dem ersten Teil rum. Und da sagt er schon so, oh, mal gucken, ob ich irgendwo das echte Ding finde und so. Also vielleicht kriegt man irgendwann auch noch sowas. Mal schauen.
Also, wenn du möchtest, könnte ich was zu der Anzahl der Waffen sagen. Wäre natürlich dann eine Art Spoiler für dich und für die anderen, weiß ich nicht.
Ach so, ja, hast du was gelesen?
Ich hatte mir das PC Games Video angeschaut und da wurde das tatsächlich hervorgehoben, soll ich das sagen?
Ah ja, dass es viele gibt, oder was?
Nein, tatsächlich nicht.
Ach so, okay.
Also, du hast anscheinend schon das ganze Arsenal, so wie ich das verstanden habe.
Oh.
Also, es gibt wohl 2 Schusswaffen und so eine Spezial-Alien-Waffe, wo ich mal davon ausgehe, dass das dieser Granatwerfer ist, den du da meinst.
Ah.
Und das ist wohl relativ dürftig ausgefallen, ja.
Na gut, okay. Schade, weil der erste Teil hatte relativ lustige Waffen. Der hatte eben noch den Flammenwerfer, dann gab es noch so eine Laserkanone und so, die man aufladen konnte. Was du jetzt machen kannst natürlich, du kannst diese Waffen, also was du immer wieder findest für die Waffen, sind Module. Und du kannst dann diese Module in die Waffen einsetzen, die kannst du auch frei wieder austauschen und so. Und die verändern dann teilweise, wie die Waffe funktioniert. Also ich habe zum Beispiel an meinem Gewehr, habe ich ein Modul dran gebaut, so dass das Gewehr jetzt so eine Art Proximity Mines verschießt, also so Bewegungsminen. Was ganz witzig ist, weil wenn man die Vögel, die am Anfang kämpft man ziemlich viel gegen so aggressive Vögel, und wenn man die dann trifft und dann hängt die Mine natürlich direkt an dem Vogel, explodiert gleich, dann ist der Vogel direkt tot. Das ist wie so Tontauben schießen, das ist ganz nett. Also das geht dann schon, man kann diese Waffen durchweg so ein bisschen ihre Art und Weise, wie sie funktionieren, modifizieren, aber ja, okay, dann gibt's halt nur die paar Waffen. Schade.
Ja, ganz cool, dass man das eigentlich so anpassen kann, wie man möchte. Aber die meinten halt dann in dem Testvideo, dass es irgendwie zu fummelig sei, das mal eben zu ändern. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 3 Presets für mein Gewehr, die ich gerne spiele, die ich dann immer jederzeit wechseln kann. Das ist dann halt wohl wieder ein bisschen fummelig und nervig.
Nee, on the fly, ja. Kannst du nicht. Ja.
Schade. Aber vielleicht kommt da noch ein Patch. Könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, das ist Feedback, das ist angekommen, dass man sowas noch ändert. Das stelle ich mir jetzt nicht so kompliziert vor. Aber gut, wer weiß.
Ja, ich habe auch irgendwie nur, ich hatte den PC Games Test nicht großartig gelesen oder so, weil nur das Fazit vom Felix dann. Aber ich habe nur irgendwie beim Überfliegen habe ich noch irgendwas gesehen, dass man wohl immer wieder, ein Kritikpunkt von ihm war, dass man immer wieder gegen die gleichen Gegner kämpft anscheinend über die Zeit. Also wahrscheinlich habe ich auch schon die meisten Gegner gesehen und wenn da nicht mehr so viel kommt, dann muss ich auch sagen, dann lohnt es sich gar nicht, da jetzt groß irgendwas zu min-maxen mit den Modulen, weil ganz ehrlich, so problematisch ist das alles nicht. Also da kann man schon machen.
Ja. Okay, hast du schon irgendwelche technischen Probleme gehabt, irgendwas Nennenswertes innerhalb der kurzen Zeit jetzt, oder?
Ich hatte einen Absturz, hatte ich tatsächlich mal. Richtig schön mit Unreal Engine Log und so und einem drum und dran. Hab's alles schön an Epic geschickt.
Ach.
mal gucken, was die da machen. aber ansonsten, also wenn ich starte das Spiel, war es erstaunlich gut. Also habe ich mich gewundert, weil ich habe ja jetzt auch nicht mehr die neueste Hardware. Gut, ich spiele es auch nur auf 1080p, also jetzt kein 4K oder so. Aber ich hatte sehr konstant 60 Frames bei der schönen Optik auf durchweg High- bis Ultra-Einstellungen, also wirklich auf sehr hohen Einstellungen dann doch im Detail. Das hat gut funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt, wenn das Spiel länger läuft, dann bekomme ich sehr hohen Input-Lag irgendwann mal. Der geht teilweise auch wieder weg, dann kommt er wieder und so. Aber dass es sich sehr sluggish anfühlt alles. Und ich weiß nicht, ob vielleicht ist irgendwann noch so ein Memory-Leak drin oder so, der dann irgendwann den ganzen Spaß runterfährt. Da müssen wir gucken. Wenn man das Spiel dann neu startet, ist es wieder weg. Ja, mal schauen, ob da noch ein Patch kommt oder so. Wie gesagt, es ist vor 2 Tagen rausgekommen. Vielleicht tut sich noch was.
Ja. Ja, okay. Jo. Ich glaube, dann war das auch als erster Eindruck schon mal ganz gut.
Jo, also ich würde sagen, für Leute, die den alten Teil mochten, hauptsächlich wegen der Story und dem coolen Charakter und so, kann ich es empfehlen. Ach ja, sie haben im Deutschen zwar nicht mehr Matthias Lehmann hergekriegt, der ist ja inzwischen, glaube ich, auch schon 80 oder so, aber sie haben einen Sprecher hergekriegt, der so ein bisschen in die Richtung geht. Der ist zwar lange nicht so gut, also ich fand die paar Sätze, die ich da von ihm gehört habe, waren eher so ein bisschen langweilig, aber von der Stimmlage her ist er tatsächlich relativ nah dran. Also ist interessant. Das wollte ich noch kurz zu Protokoll geben. Also wer den alten Teil so wegen der ganzen Story und Präsentation und der Weltbildung und sowas mochte, dem kann ich das empfehlen. Mist, jetzt habe ich auch wieder vergessen, sorry. Eine Sache noch, was ich sehr schön fand, ist, wenn man Dialoge führt mit den Aliens und die verwenden Begriffe, also sowas wie eben ein Dwonha oder ein Daoka oder was auch immer, aus der Sprache, dann kann man jetzt, seitlich steht dran, halte Shift, um den Glossar zu öffnen. Und dann öffnet sich automatisch an der Seite während dem Dialog so eine kleine Einblendebox, wo die Begriffe, die gerade in der Dialogzeile verwendet werden, kurz quasi mit einem Satz schnell erklärt werden, was es ist. Finde ich extrem gut. Habe ich noch nie gesehen in einem anderen Spiel. Das sollten sich andere mal abschauen. Fand ich richtig nett für die Weltbildung.
Jo. Ja, kennt man sonst nur so aus so 4X-Games oder so, ne? Die quasi dann so ein ganzes Glossar haben, wo man dann auch draufklicken kann. Aber das ist ja eher dann im Text.
Genau, aber in Text, ja genau, mit so Hyperlinks, klar. Aber das ist in einem gesprochenen Dialog, dass ich das dann so seitlich kurz eben mit einblenden kann, fand ich sehr elegant gelöst. Also das war cool gemacht. Genau, also wie gesagt, für Leute, die das Worldbuilding vom alten Teil mochten, cool, ist auf jeden Fall wieder cool eingefangen. Und das Gameplay muss sich halt jeder selber überleben, ob er mit der Ubisoft-Formel viel anfangen kann oder nicht.
Ja. Genau, und wenn ihr unsicher seid, könnt ihr erstmal an der Verlosung teilnehmen. Dann spielt ihr erstmal den ersten Teil und dann werdet ihr sehen, ob ihr vielleicht euch den zweiten auch noch antun wollt.
Richtig.
Ja, wunderbar. Gut, dann, vielen Dank, Jungs, dass ihr nochmal alle dabei wart bei meiner letzten Folge als Host. Sehr cool auf jeden Fall, ja.
Ja, Lukas, vielen Dank dir nochmal. Wie gesagt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, aber trotzdem, ne? Und, naja, wir sehen uns im Discord.
Genau. Wir werden es nicht verpassen, ja. Okay, dann vielen Dank, liebe Zuhörer, wie gesagt auch, dass ihr immer fleißig zuhört und aktiv seid. Und dann würde ich trotzdem sagen, wie immer, schaltet gerne nächste Folge wieder ein zum PC Games Community Podcast. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Reingehauen.
Holy shit, Lukas, mir schlägt Firefox, schlägt mir hier gerade vor im neuen Tab einen Artikel. To delay death, lift weights.
Ja,
guck mal. Da bist du ja 150 bei deinem
derzeitigen. Ja, aktuell schon. Ja.
Baust du gerade auf, Lukas? Und wir haben es nicht, oder ich habe es nicht mitgekriegt.
Bist du wahnsinnig? Guck mal in den Sport- und Ernährungsstrategien.
Seit 2024 Minimum.
Es gibt im Main-Chat gibt es einen Unterthread, der nennt sich Sport und Ernährung. Und da schaust du, was da die letzten 3 Monate passiert ist in dem Thread.
Inklusive Aufbau von eigenem Fitnessstudio und so ein Scheiß.
Da weißt du, wieso der Luca, der macht jetzt einen Fitness-Podcast. Der macht keinen Gaming-Podcast.
Der gibt sich auf Gaming-Scheiß, gibt er sich nicht mehr ab. Der wird jetzt fitter, der wird jetzt ripped.
Fitness-Papst. Ja.
Keine Zeit mehr für Gaming. 24/7 im Keller.
Wird gepumpt.
Ja, genau.
Traum.
Nein, das mache ich ja schon länger, aber jetzt baue ich es halt gerade auf. Ist cool.
Das scheint mir alles zu viele Informationen.
Oversharing. Das verstehe ich.
Ja, voll. vor allen Dingen, ich sag mal, sei mir nicht böse, Lukas, aber ich habe dich jetzt eher, ich sag mal, ganz vorsichtig athletisch in Erinnerung als kräftig.
Ja, ja. Bin ich jetzt auch kräftig unterirdisch. Ja.
Genau. Das wird sich jetzt ändern.
Ich bin gespannt.
Beim nächsten Hardware-Nachmittag brauchst du das Fractal-Gehäuse nicht mehr aufschrauben, da reißt er dir das auseinander in der Mitte.
So wie Captain America aber ein Holzscheit, weißt du, so Fractal-Gehäuse.
Ja.
Da bin ich mir unsicher.
Es wird so sein, aber jetzt ist gut jetzt. Hört auf.
Du bist schon ganz rot, der Junge.
Nee, das sind die Steroide.
Das ist die allergische Reaktion auf die Steroide. Kriegst du Luft? Geht das
ganz
noch?
Ganz heiß. Ja.
Eben nicht mal gewusst, dass es einen Sport- und Ernährungs-Thread gibt.
Den gibt es auch noch nicht so lange. Den hat der Freezer irgendwann dieses Jahr alles gemacht.
Ja, das war ja typisch, dass es das immer so noch musste. Ah. So, das ist ja eigentlich die Gruppe, wo alles den Bach runtergeht. Freezer. Ich merke mir. Ja. Name ist notiert.
Freezer hat uns kaputt gemacht.
Er hat es kaputt gemacht.
Ja.
Das ist doch die Wahrheit.
Freezer 2500. Also, so viel Zeit muss sein.
Das ist ja wirklich wilde Schlussfolgerung hier. Ja.
Denk mal dran, was ich für High Hopes für Five Days in Fallujah hatte.
Ja, das ist auch so. Spaß damit, oder nicht? Ich wollte gerade sagen.
Natürlich habe ich auch Spaß damit,
natürlich aber kein halt Tag auf
18 Stunden.
Ja, warum hast du nicht weitergemacht?
Weil es immer die gleichen Maps sind und immer die gleichen
Missionen.
Okay.
Es dauert noch 2 Jahre wahrscheinlich, bis sowas kommt, ja, richtig.
Lukas, Vorsicht.
Ich wollte gerade sagen, ist das Tarkov ist. Okay. Naja, gut. Lassen wir das.
Ja, nee, das ist halt nicht Tarkov. In Tarkov kommen die Leute immer woanders her. Dort kommen halt die Leute aus den gleichen.
Wirklich? Deswegen liegst du immer auf dem gleichen Busch? Ja? Deswegen ist, weil die immer woanders herkommen. Liegst du auf dem gleichen Busch? Guckst du in die gleiche Richtung, wie zu gucken? Liegst auf dem Stein, komm auf.
Hier rede ich überhaupt gar nicht. Du hast das Spiel noch nie gespielt.
Ach.
2024 sollte unser Jahr werden, Olli. Das Jahr der alten Männer.
Wo das ist du? Doch, es ist doch wo noch erst gerade mal März, mein Gott.
Und so ein Unfug. Ja, schon ein Vierteljahr rum.
Ja, das ist allerdings wahr. Das ist mich deprimiert, das bin ich erst 2025 already.
Vielleicht waren sie auch einfach nur besonders dumm und dumm ging dann halt gut.
Dumm geht immer gut. Was war denn die letzte Folge?
RoboQuest.
Ach so, die Roboterfolge, genau.
Was ist denn RoboQuest gewesen? Das war das andere, was Lukas gemacht hat, oder?
Ja, das hat keinen interessiert.
Und? Noch jemand fragen? Nee, Lukas. Nee.
Danke. Danke. Nein, Ausführungen waren ausreichend.
Ja.
Nee, ich glaube, Olli hat einen Nadeldrucker.
Ja, für die Durchschläge.
Ja, aber nur, wenn ich jemanden seine Finger unterlegen kann. Das ist die einzige Freude.
Für die Geräuschkulisse.
Ja, du fliegst nach Thailand und wirst Thai-Boxer. Du musst dich vorher noch hochpumpen.
Ihr findet mich im Gold's Gym. So.
Ja.
Nice.
Ja, Lukas ist viel zu alt für den zweiten Bildungsweg, denn so ist schon lange abgefahren.
Ja. Bildung habe ich eh lange abgeschrieben.
Für den ersten war er zu jung, für den zweiten ist er zu alt.
Ja. Ja, Lukas, ein Leben im Mittelweg.
außer Zapf und Streich. Halt! Links! Am! Richt euch! Augen gerade! Aus! Augen rechts! Großer Zapfenstreich zur Stelle. Augen gerade. Aus. Fackelträger links und rechts. Am. Fackelträger. Marsch. Fackelträger. Halt. Links und rechts. Am. Großer Zapfenstreich. Rührt euch. Serenade.